Heute Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, die Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Maskenpflicht. Unser heutiges Thema ist Monster Hearts demaskiert.
Und die nehmen wir auf, weil unsere Crowdfunding-Pakete zu Monster Hearts angekommen sind und wir entsprechend gehypt sind. Außerdem habt ihr euch gewünscht, dass wir noch mal ein bisschen mehr über die Skins oder wie sie in der Besetzung jetzt heißen, Masken, also die Playbooks, die Charakterarchetypen bei Monster Hearts sprechen. Und da machen wir doch halt einfach eine längere Monster Hearts Sonderfolge aus diesen beiden Anlässen und fangen an mit einem Unboxing im Radio.
Genau, neue Wege gehen und so. Im Anschluss reden wir dann über die Details von den Skins und ein bisschen Spieltipps dazu. Aber wir fangen an, unser Paket auszupacken.
Ja, beziehungsweise Serenas Paket mit dem All-In-Belegexemplar. Also da sollte alles dabei sein, was man maximal so haben kann.
Ganz genau. Viele Sachen auch doppelt. Ich habe das Ganze ja auch noch mal gekauft. Ist dann gar nicht schlecht. Habe ich ein Werk einmal zum in den Schrank stellen und eins zum Mitnehmen. Ja, angefangen, obendrauf liegt ein schöner Sack Covid-19 den Kampf an und lass dich impfen, Flyer.
Genau, im Dungeon Crawl Classic Look, aber ich finde es auch durchaus sympathisch, da als Rollenspielfirma ja, Position zu beziehen, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass das jetzt die letzte Oldschool-Person überzeugt, weil, okay, wenn Dungeon Crawl Classic sagt, lass mich impfen, dann bin ich jetzt dabei, aber die Geste ist gut.
Ja.
Genau, weiterer Kleinkram ist da drin, nämlich Lesezeichen. Also im normalen Paket ist eins drin, hier sind jetzt zwei.
Aha. Die haben auf der Vorderseite ein hübsches Bild, auf der Rückseite den Spielablauf einmal, so was man vor der Sitzung so durchgehen muss.
Genau, quasi die Checkliste, bevor man aufbricht.
Genau. Und die Sitzpläne, denn jede Monster Hearts Session beginnt, nachdem man die Masken ausgesucht hat, damit, dass man gemeinsam einen Sitzplan erstellt.
Ja, genau. Falls ihr jetzt in die Folge reingestolpert seid, Monster Hearts ist ein Part by the Apocalypse Spiel. Man spielt Teenager, die auch Monster sind, und wir haben bereits eine ganze Folge dazu aufgenommen, die wir jetzt einfach mal voraussetzen.
Genau. Wenn ihr die nicht kennt, hört die zuerst, kommt dann wieder, dann macht's mehr Spaß.
Ja.
Und hier sind zwei verschiedene Sitzplan-Grafiken. Im Prinzip identisch, nur anders farblich in A3, als quasi Poster beigelegt.
Genau, damit kann man eben die NSC-Erstellung am Anfang machen.
Genau, ich würde empfehlen, das zu kopieren, wenn man einen A3-Kopierer zur Verfügung hat, und das Original zu behalten für weitere Sessions.
Ja, und man hat hier halt eine Lehrerin und 16 SchülerInnen, die Platz auf dem Sitzplan haben. Das heißt, man hat schon einen großen Bereich von NSC. Ich nutze, wenn ich One-Shots mache, meistens ein 9er Grid plus Lehrerin.
Ja, ist schneller gemacht. Es gibt das Spielzüge und Maskenheft. Das ist in DIN A4 gehalten, sehr simpel, kann man wunderbar nehmen, um sich daraus zu kopieren, was man für die Sitzung braucht. Da sind drin auch die Sitzpläne, da sind aber vor allem die Masken einmal alle abgedruckt. In schönem, praktischen A4-Format.
Ja, genau. Ich müsste mal gucken, ob das sich mit der Klammerheftung ausgeht, dass man da auch die einzelnen sozusagen Charakterbögen rausnehmen kann und den Spielenden austeilen.
Nee, nicht wirklich, glaube ich. Also das Auseinandernehmen und Verteilen ist, glaube ich, nicht die Option. Es ist wirklich, glaube ich, zum Kopieren gedacht oder zum Herumreichen. Und dann, die Charaktere sind ja nicht so komplex, dass man kann sich die Spielzüge, die man haben will, und die Charaktereigenschaften, die man braucht, das kann man sich auch mal eben schnell notieren.
Also ich habe es noch nie gemacht. Ich habe immer ein ausgedrucktes Playbook von mir gehabt und darauf markiert, um auch die Option zu haben und sozusagen zurücklesen zu können, was zu meinem Charakter da steht und sowas zwischen den Spielsituationen. Also ich habe das noch nie als Monster Hearts als ein Spiel mit einem ausfüllbaren Charakterbogen verstanden.
Ja, aber ich habe halt auch schon häufiger, dass ich nur eine PDF-Version hatte und mir dann halt auf einem Zettel meine Werte und alles, was ich brauchte, rausgeschrieben habe. Damit ich eben alles, was ich konkret brauche, in sehr kurz vor mir auf dem Tisch habe.
Mhm.
Und wenn ich darüber was hinauslesen wollte, habe ich dann ins PDF geschaut. Aber das kann man halt eben auch mit dem Heftchen machen, das einfach in der Mitte vom Tisch liegt. Und wer was nachgucken muss, schlägt es nach und hat sich die Werte kurz rausgeschrieben. Aber man kann es halt auch.
Ich glaube, das ist der eigentliche gucken. Mehrwert, dass man ein zweites Referenzdokument hat, wenn man nicht wie wir jetzt plötzlich drei Bücher in der Spielrunde zur Verfügung stehen hat.
Genau, das ist halt sehr praktisch, weil man eben die grundlegenden Spielzüge und die Spielzüge von den Masken einfach en bloc einmal gemeinsam hat, zum mal eben schnell nachschauen. Mhm. Als nächstes haben wir noch Karteikarten.
Ja, die sind so referatsmäßig tatsächlich ganz cool.
Ja. Und die enthalten die Spielzüge, die allgemeinen Spielzüge, die jeder braucht. Mhm. Ich weiß nicht, ob man sie auch so anwenden kann, dass man quasi auf den Tisch legt, zum zeigen, was man gerade tun möchte. Aber wenn man zum ersten Mal spielt, vielleicht gar nicht unpraktisch.
Ja, ist auf jeden Fall was zum Nachschlagen. Und dadurch, dass es verteilbar ist, halt noch eine weitere Ressource dafür.
Ja, ist allerdings nur ein Set, ich glaube, jeder Spielzug einmal drauf. Mhm. Das heißt, nicht man hat ein Set und kann jedem Spielzug geben, dafür ist nicht gedacht.
Müsste man mal das Shop nachgucken, ob die nachkaufbar sind.
Ja, die sind auf jeden Fall sehr cute und geben dem Ganzen noch ein bisschen mehr Schulstil.
Mhm. Dann haben wir eine X-Karte mit Erklärung.
Genau, da steht hinten drauf, was genau es tut, wie sie verwendet wird. Wir haben schon sehr oft drüber geredet. Klar, X-Karte, man kann sie tatsächlich einfach benutzen, hochhalten, um mitzuteilen, dass man diese Szene, dass man irgendwas aus dieser Szene gerade einfach ausblenden möchte und nicht weiter spielen möchte und etwas und diese Szene beenden möchte, so wie sie gerade passiert. Mhm. Kann sehr praktisch sein. Ich habe sie noch nie als Karte benutzt, aber sie liegt bei für die Leute, die das ausprobieren möchten.
Genau, es kann halt als Geste hilfreich sein, drauf zu zeigen und die Dinger sind auch groß genug, als dass man die gut in die Kamera halten kann und das erkannt wird als das, was es ist.
Genau. Also auch wenn man online spielt, kann man es wunderbar einfach vors Gesicht halten und dann wird sofort gesehen, was los ist.
Ja, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber ich benutze, wenn ich am Tisch eine X-Karte habe, meist ein Hurricane aus Magic, weil da der Buchstabe X sehr oft drauf ist, weil die Karte kostet X und so.
Ja, und als letzte beide Gimmicks haben wir noch einen kleinen College-Block A5 im Monster Hearts Design.
Sogar kariert.
Und auch da ist nochmal in A5 dann der Sitzplan auf der Innenseite. Das ist sehr cute. Und ein Monster Hearts gebrandeter Bleistift mit Radiergummi.
Ja, nice.
Er ist immer hilfreich.
Geschmackstest.
Mhm. Schmeckt holzig, ist tatsächlich echtes Holz und sieht nicht nur so aus.
Ja, man beißt ja normalerweise auch ins Radiergummi, aber nein.
Ich beiße nicht ins Radiergummi.
Wir haben einen Bleistift und Notizblock, der ist auf jeden Fall ganz cool.
Kann im Zweifel auch benutzt werden, wenn man wie ich eben Sachen rausschreibt, um es auf einem Zettel zu haben.
Ja, würdest du den Notizblock tatsächlich benutzen oder ist das jetzt was als Relikt bei dir auf immer im Regal liegt?
Sehe ich dann. Also ich schreibe tendenziell in meinem Leben sehr, sehr wenig mit bei Dingen. Und wenn dann eher am Rechner, weil ich unglaublich langsam per Hand schreibe. Aber es kann auch sein, dass es, wenn ich irgendwann mal wieder einen brauche, dass es der ist, den ich nehme.
Ja, ich kann halt ein bisschen Kurzschrift, ein bisschen Sketchnotes und habe eine klassische Journalistin in Ausbildung. Deswegen kann ich sehr gut mitschreiben, wenn es notwendig sein sollte.
Ja, das Einzige, wo ich Shortnotes schreiben kann, ist beim Kunsttouren für die Bewertungsskalen.
Okay, ja.
Ich war jahrelang Kampfrichterin, deswegen. Aber sonst ist das nicht so mein Metier.
Monster Hearts ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich vergleichsweise viel Notizen mache.
Mhm. Ja, weil man ja auch viel im Spiel erst entwickelt.
Genau, dass das Worldbuilding entsteht und Beziehungen sind wichtig und dergleichen. Und deswegen habe ich da meistens halt Seiten, auf denen NSC drauf sind und dann Verbindungen, die durch Pfeile und sowas oder durch die Position auf dem Blatt schon mal da sind, um halt eben Elemente von Sketchnotes reinzubringen, dass ich das halt sozusagen einfach durch den Symbol oder was immer gezeigt wird, die Personen ist halt jetzt mit der Verbindung oder hat das und das getan, ohne dass ich halt das lange ausschreiben muss. Ich bin nicht zeichnerisch genug, als dass ich da jetzt wirklich kleine Comics oder sowas draus mache, aber eben, Symbole.
Monster Hearts ist ja eher ein viel improvisiertes Spiel, wo man wenig als Spielerin auch vorbereiten kann. Deswegen, ich muss sagen, ich bin lieber Spielerin als Leiterin bei Monster Hearts. Fürs Spielen ist es super, fürs Leiten brauche ich da viel mentale Vorbereitung. Also ich glaube, ich brauche für Monster Hearts einfach genauso viel Vorbereitung wie für andere Rollenspiele. Nur halt, dass die mehr mental ist, als dass ich Dinge aufschreibe. Bei der Spielleitung, ich schreibe ganz viel vor. Ich plane ganz, ganz viel. Ganz viele Eventualitäten, mache Notizen, was ich alles mit reinbringen könnte, wenn jetzt die Situation kommt und so weiter. Bei Monster Hearts ist das halt komplett nutzlos. In den meisten Fällen.
Ja, du bist bekannt rumarbeiten, aber es ist ein Spiel, wie viele Pop-Apocalypse-Spiele, du hast eher die Improvisation, die dich vorantreibt.
Und das kann ich als Spielerin viel, viel besser als Spielleitung. Oder da mag ich das lieber.
Ja, ich glaube, ich habe ein Switches vielleicht bekanntes Problem, nämlich ich kann das Spiel leiten und es stört mich nicht. Und es macht mir Freude.
Deswegen aber du würdest auch gerne mal spielen.
Genau, deswegen bin ich bei Monster Hearts immer Spielleitung. Ja. Ich habe auch schon gespielt, also aber ich bin viel mehr Spielleitung als...
Als Spielerin, weil du einfach so gut darin bist und andere eher Probleme damit haben, diese Art Spielleitung zu machen.
Genau, und ich oft ist einfach die bin, die es anbietet. So. Ich hatte, also...
glaube, ich habe einmal geleitet Monster Hearts. Ansonsten halt lieber gespielt, weil es mich weniger stresst. Aber da tatsächlich schreibe ich dann auch deutlich mehr mit als bei anderen Spielen. Es gibt Rollenspiele, da schreibe ich als Spielerin einfach gar nichts mit. Ich bin dann die Person, die sagt so, mein Charakter weiß das, ich habe keinen Schimmer, erinnere mich bitte. Das kann auch nervig sein, ich weiß das, aber bis ich mitgeschrieben habe, habe ich so viel vom Spiel verpasst, dass es mich auch nervt. Deswegen schreibe ich oft einfach gar nichts mit. Und bei Monster Hearts mache ich schon viel Notizen oder mache am Anfang Notizen, dass ich mir die Charaktere auch mitschreibe, alle. Das mache ich sonst auch selten. Und schreibe mir dann auch die Verbindungen mit auf. Ich glaube, ich würde meinen Monster Hearts Blog tatsächlich einfach nutzen für den nächsten Monster Hearts Runden, weil ich es stylisch finde.
Ja. Ich habe mir mal so ein Buch mit einem hervorgehobenen, schreienden Gesicht gekauft. Mhm. Aus Leder.
Sehr hübsch.
Ja.
Nie benutzt?
Habe ich nie benutzt.
Ja.
Das ist der passende Anlass, glaube ich.
Ist ein Problem.
Ich könnte es halt mal komplett mit Handouts vollschreiben und irgendwie mal aushändigen, aber es ist halt so eine Arbeit.
Das letzte Ding, was noch dabei ist, neben dem Buch, ist ein formschöner Tonbeutel. Wir können also sagen, Systematas sind keine Tonbeutel vergessen.
Genau, der wurde als Crowdfunding-Prämie praktisch freigeschaltet, dass man den noch dazu kaufen kann. Ich habe es nicht gemacht, weil ich ich bin jetzt keine klassische Tonbeutel-Triggerin.
Ich auch nicht, aber ich fand ihn ganz geil und ich muss auch sagen, die Qualität überzeugt mich. Das ist hier hochwertige Baumwolle oder sowas. Ich glaube Baumwolle.
Ja, und so Seile, das hat er schon ein bisschen so...
Genau, so richtige Seile als Bänder.
Das ist jetzt nicht Seesack-mäßig, aber es hat schon was Maritimes vom Look irgendwie.
Ja, mit dem dunklen Blau und dann da drauf ist die Aufschrift in Weiß und Rot. Ist auf jeden Fall sehr schick, der Druck wirkt auch hochwertig. Ich überlege noch, wie ich den benutzen kann. Tatsächlich, es würde einfach alles reinpassen, was was Crowdfunding ergattert habe.
Ja.
Also man könnte ihn einfach zu Monster Hearts Dinge auf Cons transportieren benutzen.
Ja, da aber lose Blätter drin sind, ist ein Turmbeutel halt absolut
auch nicht
das.
Nicht gut geeignet.
Ja, genau.
Aber andererseits bin ich die Person, die sowas tun würde und danach ist alles zerknittert. That's me.
Ja, das ist auch sehr, sehr schülerinnenmäßig, aber ich würde ein Klemmbrett besorgen noch dafür, für den restlichen Kram.
Also ich habe ein Klemmbrett und ich nutze das nie. Meine Sachen sind einfach immer fast zerknittert. Ich bügel auch nicht, also meine Kleidung auch.
Ja.
Nee, ich überlege noch, wie ich den anwende, aber er wird Anwendung finden, ich bin mir sicher. Und als letztes, natürlich, das Buch.
Genau, worum es ja im ganz Wesentlichen geht.
So prinzipiell, könnte man jetzt denken.
Genau, das Buch ist halt...
Ja, ist ein bisschen über A5. Ja, etwas kleiner als A4, etwas größer als A5, irgendwo in der Mitte.
Genau, irgendein Letterformat, würde ich sagen.
Mhm.
Ja, also haptisch unspannend ist halt so... Ja,
ist ein glattes Buch.
Es ist ein glattes Buch, ist jetzt weder speziell mattiert noch speziell lackiert.
Ja, aber sieht sehr, sehr schick aus.
Genau, Hardcover und vom Look ist es halt, als wäre das so ein... Ja, so ein
Jahrbuch.
Ja, ein bisschen Jahrbuchmäßig. Wobei vorne, es hat halt auch so eine Struktur, die sieht fast ein bisschen Denim-mäßig aus.
Ja, also könnte auch ein sehr stylischer College-Block sein.
Ja.
Aber hat so ein bisschen Jahrbuch-Feature.
Genau, vor allen Dingen ist es halt wie so ein Wappen drauf, also ein Monster Hearts oben drüber in so einer Schrift, wie sie halt auch von so einem Trikot stehen könnte von einer Schulsportmannschaft und dann den M in einem Kreis, das halt stilisiert ist, also auch wie das von demselben Schrifttyp angelehnt, wie das alte Monster Hearts Logo bei den englischen Ausgaben und das halt eben als in der Mitte zentral, drunter sind so zwei Lorbeerkränze, zwei Lorbeerblätter, Zweige, die so rausgehen, wie so um diesen Kranz anzudeuten. Drunter ist halt Avery Alder. Und dieses Denim ist halt, hat dann Flecken drauf, die könnten Blutflecken sein, und ist bemalt mit Sachen, die halt aussehen, als ob da im Kugelschreiber halt Symbole drauf gemalt worden wären. Halt,
im Prinzip entweder wie Schultisch oder was man halt so in seinem Block kritzeln würde.
Ja, genau. Das sind halt so kleine Symboliken, die auch ein bisschen korrespondieren mit den Skins, die dann stattfinden werden.
Genau, ich glaube, es ist jeder für eine Maske drauf, die im Buch enthalten sind.
Genau. Und hinten ist halt unser weißen Kasten, die
ja, die Beschreibung.
Genau, und die sieht aus, als wäre sie mit Tesafilm auf das Buch geklebt und dann sind Blutflecken draufgekommen. Oder Kakao. Kann ich jetzt nicht erschmecken.
Es ist das rötlich aussieht, aber ja.
Ja. Das ist aber auch sehr dünn, also könnte auch dieser Schulkakao sein.
Ja, möglich. Auf jeden Fall kostet das Ganze 39,95. Und ist ein Metas erhaltbar, hat aber auch eine ISBN. Das heißt, ihr könnt es bei eurem lokalen Buchladen oder wahrscheinlich auch Rollenspielhändler bestellen.
Ja. Zum Innenteil, die Bindung ist in so einem Rotbraun. Finde ich sehr, sehr schick.
Ja, genau. Und es hat zwei Lesebändchen.
Eins in schwarz, eins in lila. Auch sehr schick.
Genau, damit kommen wir dann auch zum Innenteil. Der hat auf jeden Fall eine markante Farbgebung. Also das Buch ist vollfarbig.
Mhm. Und der Inneneinband, es ist voll auf eine Tinte, aber es hat auch ein bisschen was entweder von so Schulbus sitzen oder der Edgy College Block, den man gekauft hat, weil er cool aussieht und nicht nur weiß ist mit College Block Aufschrift.
Ja, auf jeden Fall, ja. Es sind halt so Tintenfarben, die ineinander laufen. Das ist ein bisschen Bisexual Lighting mäßig. Also du hast halt ein Blau, du hast ein Rosa, du hast Violett. Das sind halt auch Farben, die sich
durchs Buch ziehen.
Das sind auch Farben, die eben so als Verläufe über Bilder und Logos und sowas gelegt sind.
Und auch jede Ecke unten, wo die Seitennummerierung steht, ist so in so einem Rosa ausgewischt, so ein bisschen kreidefarbenmäßig gehalten.
Ja, ein bisschen, ja, Kreide oder Tintenfarbe, ja. Ein bisschen, als wäre es unten ein bisschen verschmiert, weil die Seitenzahl drin steht. Und ja, in den Credits stehst du auch selber drin.
Wie kommt das nur? Ich weiß es gar nicht.
Genau, ansonsten halt Übersetzung, Infernal Teddy, also und Dean und Lena, also alles Leute, die, ich sag mal, in unseren Online-Umfeldern auch rumlaufen und gute Leute sind, denen man vertrauen kann. Redaktion, Friederike Bold, die hat das wohl auch ansprechend gemacht, würde ich sagen. Genau, das ist natürlich die System Matters-Leute. Es hat eine Sensitivity-Reading stattgefunden von Ashken. Also auch das, Illustration, Maria Hecher und Cover, Design und Layout von Patrick Wittstock. Und ja, natürlich Amy Alder als Originalautorin.
Ja, sicher. Weiß man nach unserer ersten Folge.
Ja, genau. Man wird auch direkt von so einer Bleistiftzeichnung empfangen nach dem Impressum. Und die zeigt halt auch den Stil, den die Illustrationen, die neu dazukommen sind, haben. Also die alten Monsters-Illustrationen waren halt so scherenschnittartig, nur schwarz und weiß. Und das gibt es hier halt auch wieder, nur dass statt schwarz und weiß eben diese Farbverläufe drüber sind, die wir geschildert haben. Und die Bleistiftzeichnungen, die haben so was leicht Skizzenhaftes.
So als hätte das jemand, der das im Kunstunterricht gezeichnet, ja. So mit wo es um Bleistiftzeichnungen geht oder so.
Genau, auf jeden Fall halbwegs detailarm und vieles halt angedeutet nur an Details. Das gibt dem Ganzen natürlich halt auch ein anderes Flair und es ist nicht wirklich ein Ingame-Dokument. Das ist nicht, was hier angestrebt wird, aber es vermittelt dieses künstlerische Hipster-Mädchen-Ding. Wie man es zum Beispiel aus den Menüs und dem Design um Life is Strange zum Beispiel kennt. Das ist halt ein Computerspiel, wo man ein Hipster-Mädchen spielt, das mit Polaroid fotografiert an einer Kunstakademie, so Highschool-Levels. Auf jeden Fall, deren Notizbuch hat halt was Ähnliches, das man eben als das Menü hat in dem Spiel. Und ich bin mir fast sicher, dass die Anlehnung nicht ganz unabsichtlich ist oder dass es zumindest halt kulturell so durchdiffundiert ist, dass es halt als passendes Stil erschien für Monster Hearts.
Ja, vielleicht ist es nicht ganz unabsichtlich. Ich würde da fast eine Connection setzen.
Genau, die Schrifttypen, die verwendet werden, ja, also gut lesbar, nicht fancy. Die Überschriften sind was Handschriftmäßiges, als ob man eben mit Handschrift Druckbuchstaben schreibt.
Ja.
Das ist anders als bei dem englischen Monster Hearts dort. Sind das halt mehr so, ich sag mal, als Vampire, die Maskerade-Logo erinnerte, ausgestaltete Buchstaben, die halt was von Welt der Dunkelheit-Logo, bisschen Metal-Goss-Anleihe haben. Und das hier ist halt wieder das Handarbeits-Hipster-Mädchen-Ding.
Ja.
Was das, cool ist.
Ja, und es zieht sich halt durchs ganze Werk durch. Also, Monster Hearts 1 und 2 in der englischen Version haben schon sehr diesen. Den
Emo-Goths,
es hebt den Horrorteil hervor und es ist auf jeden Fall sehr in der ganzen Goth-Ästhetik drin. Und das macht die deutsche Übersetzung nicht, die setzt sich davon ab und hebt einfach dieses schulische, man nimmt Schulblöcke, die Leute in der Schule benutzen, die ganze Optik ist so, ja, Highschool-Teenager-Tum. Und der Horror ist dann eher in den Details, ist eher unterschwellig. Also zumindest vom Stil, in dem das Ganze gehalten ist.
Ein paar Sachen, die man Schulblock- und Notizen-Ding reinpassen würden, halt die Hervorhebung ist einfach so ein Strich am Rand, der aussieht, als wäre mit einem
Filzstift. Textmarker oder Filzstift, ja.
Gezogen, genau. Wenn halt bei den Moves zum Beispiel ist, halt, sieht man halt den Teil, der tatsächlich der Move ist und nicht die Erklärung. Da ist am Rand so ein Strich dran. Und die einzelnen Punkte, die halt sonst eben so Bullet Points wären, sind hier mit violetten Pentagrammen gemacht, wie man halt eben, wenn man eine Liste schön ausgestaltet.
Aber wenn man ein edgy Teenager ist, genau. Wie man das halt so macht.
Das passt vom Look hier auf jeden Fall gut rein.
Und ich finde, der Look ist auch insgesamt relativ gut geworden. Also das ist schon sehr stimmig in sich. Teenager-Tum, Highschool-Tum und unterschwelliges Monsterei hat sich gut durchgesetzt.
Ja, also auf jeden Fall, wenn das halt so von der Ästhetik halt durchaus Tweecore, Life is Strange, Hipster-Mädchen spielt auf einer Akustikgitarre, Polaroid-Fotos, wäre halt so der Look, den die deutsche Ausgabe vermittelt. Im Englischen wäre es dann halt irgendwo Emo, Screamo-Musik ballert im Hintergrund, komplett schwarz gekleidet, in einem dunklen Raum sitzen und irgendwie seine Sachen in die Welt hinausschreiben. Und es sind beides Ästhetiken, die das Spiel abbilden kann, die passen. Und du kannst natürlich auch ganz andere Ästhetiken abbilden, Monster Hearts. Also ich glaube, man könnte auch ja, genauso gut ein Dubstep-Monster-Hearts machen. Ja. Wahrscheinlich wird es aussehen wie Harmony Korine-Filme. Also Skids oder Spring Breakers, also irgendwas in diese Richtung, das halt auch abgefuckt, aber eben ja halt mehr rauschhaft und Geballer. Und man wartet halt auf den Drop. Was eigentlich auch bei Monster-Hearts, man wartet auf den Drop, ist durchaus ein Gefühl, dass man so haben kann.
Und ja,
so.
Ja, das kommt im Spiel durchaus öfter mal vor.
Also, genau, deswegen, man kann das aufbauen und ich finde es, also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass eine Ästhetik die Deutungshoheit über dieses Spiel verdient. Natürlich, so wie man es präsentiert, gibt es einen Eindruck, aber...
Und es gibt Anreize?
Genau, und vielleicht spielt man, wenn man Monster Hearts nur über dieses deutsche Buch kennenlernt, ist anders, als wenn man es über das Englische kennengelernt hat, aber ich finde es auch konsequent, es durchs Buch komplett durchzuziehen, weil wenn man halt Stile abwechseln würde, dann würde es halt weniger diesen Eindruck stärken. Also wenn wir jetzt, wir hätten das Emo-Kapitel und wir haben das Tweecore-Kapitel, das ist nicht dasselbe. Man hätte das natürlich, wenn man eben, was weiß ich, Spielleitung und Spielende trennt oder sowas, aber ich finde es eigentlich okay, insgesamt eine Ästhetik durch ein Buch durchzuziehen, weil dadurch sieht das Buch besser aus. Ja. Und für mich stellt es halt auch keine faire Repräsentation des Spiels dar oder ändert den Stil in eine Weise, dass es sich nicht mehr wie Monster Hearts anfühlt, sondern es ist halt einfach eine andere Interpretation des Themas.
Genau, und es hebt den Fokus vielleicht in eine andere Richtung, aber in welche Richtung man das den Fokus vom Spiel am Ende zieht, ist halt immer die eigene Auswahl. Und es kann, wie gesagt, noch ganz anders aussehen, als wie das Buch es präsentiert. Und ich finde es eine sehr interessante Umdeutung.
Genau, der Satz des Buchs ist einspaltig. Was aber halt eben bei diesem Letterformat auch gut passt. Die Schrift ist relativ groß und man lässt sich den Platz für Weißraum. Also das ist ein Layout, das nicht versucht, alles auf die Seite zu quetschen oder sich in ein englisches Layout mit der deutschen Menge an Worten reinzudrängen, wie man es bei manchen Rollenspielprodukten hat, sondern es ist eben eins, dass man merkt, das ist hierfür da und man hat sich den Platz gelassen. Also es ist so viel auf der Seite, wie halt von Information notwendig ist. Also bei den Moves gerade, ein Move passt halt auf die Seite. Und dann ist halt auch nur dieser Move auf der Seite und auf der nächsten ist dann der nächste. Und das ist halt nicht, dass unten der nächste schon wieder anfängt, weil man dann am Ende irgendwo beim Kapitel einen Platz gespart hat. Da wird halt eher lieber Weißraum gelassen.
Oder ein Scherenschnittbild hingesetzt.
Genau, und das passt schon gut.
Das ist optisch auf jeden Fall, was es angeht, sehr ansprechend.
Genau, und Illustrationen prinzipiell. Ich persönlich mag die mit dem Scherenschnittstil fast alle lieber. Es gibt auch einige Bleistiftdinger, die ich sehr zu schätzen weiß, aber ich finde, die Stimmung, die hier vermittelt wird und Inspiration und halt Vibes, das Gefühl, kommt mir bei mir durch bei den Scherenschnitten immer wieder gut rüber. Und da einige der Scherenschnittbilder, die auch in den alten Monster Hearts Ausgaben drin waren, hier halt eben wiederverwendet werden, sehe ich halt auch, wie gut die Wahl war und wie ikonisch dieser Look eigentlich ist. Also zumindest für mich, die seit praktisch Erscheinen Monster Hearts spielt. Sind hier extrem ikonisch. Die neuen passen sich gut ein, fangen Stimmung ein und ja, ich mag, glaube ich, symbolische Stimmungsbilder lieber als Charakterbilder in dem Ganzen. Und finde, ich würde jetzt sagen, wenn ich die alten, die neuen Sachen vergleiche, ich finde keines der Bleistiftzeichnungsbilder, die für die Masken, die Charaktertypen, über die wir gleich noch mehr im Detail reden werden, verwendet wurde, ist ein Ersatz, wo ich sage, das ist besser als das, was vorher war. Mhm. Aber wahrscheinlich muss es das auch nicht sein. Also ich möchte das jetzt nicht als Abwertung über das ganze Buch haben, sondern es ist halt mein Geschmacksurteil.
Mhm. Ich sehe es nicht ganz so. Zum Teil sind es halt einfach Bilder, die genauso gut sind, nur den neuen Stil besser vermitteln. Mhm. Und das heißt, sie passen auf jeden Fall besser in dieses Buch, als einfach das Übernehmen der alten Bilder gepasst hätte. Das heißt, es ist eine notwendige Änderung für dieses Buch. Aber nicht alle sind gleich cool geworden wie die aus den englischen Versionen. Das ist, was ich sagen würde. Also nicht jedes ist genauso geil, aber ich sehe, warum sie neu gemacht wurden und jedes davon passt besser in dieses Buch.
An die Stelle, ja.
An die Stelle.
Genau, und ja, was gibt es noch zu sagen? Sie, ab und an greifen sie ein bisschen so Pride-Flaggen-Designs.
Mhm. Das Buch ist an sich sehr viel bisexual lighting. Also die Farben der Bi-Pride-Flagge sind auf sehr vielen Seiten vertreten. Mhm. Aber das wird auch noch erweitert und an einer Stelle ganz explizit. Und zwar hat der Abschnitt über Asexualität eine Figur, die mit der Flagge für Asexualität hinterlegt ist.
Ja, genau. Was wir dazu inhaltlich meinen, haben wir im letzten Monsters-Podcast schon besprochen. Deswegen möchte ich da jetzt nicht...
Das wiederholen?
Ja, ja, genau. Hört euch das einfach nochmal nach. Aber ja, die Figur sitzt hier. Das sieht halt aus, als ob die so eine... Ja, ist halt so ein Trauerkloß mit Hoodie, der in so einer Turnhalle sitzt. Und mit der Ace-Pride-Flagge bemalt ist. Also, ich finde es cool, dass sie auftaucht. Das ist das Einzige, wo es explizit um eine Identität so geht. Also, die so sehr benannt wird.
Ja.
Also natürlich werden Trans- und Queer-Themen nochmal aufgegriffen, angesprochen, wie man mit Queers in den Buch umgeht und dergleichen. Das gehört halt zum Monsters dazu. Aber genau, hier ist es halt besonders diese Flagge. Und ja, Würdigung zu erfahren in dem Sinne finde ich gut, dass es anerkannt wird. Generell ist jetzt halt nicht notwendigerweise die Darstellung von Ace, die ich so für mir verbinde.
Mhm.
Das,
also für dich jetzt auch was Fröhlicheres sein können? An Bildern?
Für mich hätte es kann halt jede Person Ace sein.
Ja, yeah, genau. Also
mein Schulerlebnis war halt jetzt auch nicht nur Freude, aber ich war halt eher exzentriert, mittelmäßig drauf.
Ich als aromantische Person war zum Teil genauso. Also ich habe größere Teile meiner Schulzeit damit verbracht, dass ich eher alleine unterwegs war. Mhm. Und ich hatte gerade auch dieses Gefühl, zu essentiellen Dingen dieser Zeit nicht wirklich Zugriff zu haben, aufgrund dessen, dass ich ja im Prinzip aromantisch bin. Ich kann halt dieses Verliebtheit und man redet darüber, auf wen man jetzt einen Crush hat, Ding. Ich hatte das Gefühl, alle haben das und ich nicht und ich kann da nicht mitreden. Ich finde, das Bild drückt dieses Gefühl schon ganz gut aus.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte es für mich erst, glaube ich, später entwickelt, weil zum einen musste ich auch erstmal klarkriegen,
dass... Was eigentlich los ist bei dir?
Ja, genau, Trans-Themen und sowas natürlich. Gender war halt präsenter, beziehungsweise wurde dann halt mehr verdrängt und halt auch den Unterschied zwischen Libido und sexueller Anziehung zu Personen und romantischer und sexueller Anziehung, wenn man halt das einen nicht so fühlt, ist es natürlich schwieriger, das rauszukriegen. Plus halt, dass ich eben ja durchaus auch mich eher im Grey-Ace-Spektrum einordne. Das heißt, ich kann sexuelle Anziehung unter bestimmten Ständen auch empfinden.
Mhm.
Wo ich jetzt nicht sagen würde, dass meine Schulerfahrungen da ideal und optimal und davon geprägt waren. Das würde ich jetzt auch nicht behaupten, aber ich glaube, ich hatte da eher ein weniger außenseitriges Gefühl deswegen, sondern wegen anderer Dinge. Beziehungsweise hat sich halt ja auch sozusagen mit dem Fortlauf der Schule hat sich mein Außenseitertum halt auch immer mehr gegeben und ich war halt mehr integriert, je besser ich in Gender Performance wurde. Und da hat dann halt mein Verhältnis zur Sexualität weniger eine Rolle gespielt und ich war halt einfach nicht die Person, die sich da viel über Exploits unterhalten hat. Ich sag mal, objektifizierend über Leute geredet hat, aber das würde ich wahrscheinlich auch nicht tun, wenn ich allosexuell wäre.
Ja, ja. Bei mir war es halt in dem Sinne schon auffällig, weil halt tatsächlich dieses, man gossipt darüber, wer auf wen steht und so.
Ja, ja, klar. Das
ist natürlich ein großes Ding in der Schule. Und ich war da nicht inkludiert. Also ich war wirklich da raus. Mhm. Weil ich hatte zwar sexuelle Anziehungen für Leute, aber A, war da niemand aus der Schule dabei. Das heißt, es waren, wenn, dann Personen, die aus meiner Schule niemand kannte. Und ich wusste halt auch wirklich nicht, wovon die Leute reden. Also, wenn sie über halt Verliebtheit und so gesprochen hatten. Und ich bin tatsächlich von Freunden damals hart kritisiert worden dafür, dass ich mit in so Highschool-Jahren sexuell aktiv war, ohne jemals verliebt gewesen zu sein.
Ja, ich glaube, wenn man als männlich gelesen wird, ist das weniger ein Problem.
Wahrscheinlich. Es waren auch ausschließlich Freundinnen, die das kritisiert haben. Aber mir wurde gesagt, so ja, du kannst doch nicht mit jemandem ins Bett steigen, ohne dass du verliebt bist und das wirst du irgendwann bereuen und so. Und die Sache ist, nee, ich hätte es andersrum bereut, denn ich bin noch niemals in meinem Leben verliebt gewesen und es wird wohl auch nicht mehr kommen.
Ja,
ich hätte einfach meine Sexualität niemals ausgelebt, wenn ich darauf gewartet hätte.
Ja, ich glaube, das ist nicht mehr absehbar.
Nee, ich glaube auch, so langsam kann man das vergessen.
Ja.
Und ich habe tatsächlich dann die Wörter verliebt benutzt für mich, aber das war eigentlich mehr ein sexueller Crush.
Ja.
Und das sich entwickelt hat tatsächlich zu Liebe. Denn ich bin ja nicht komplett aromantisch. Ich kann ja romantische Liebe empfinden, nur eben nicht dieses, ich bin jetzt verliebt in diese Person, habe eine rosarote Brille auf und habe ein halbes Jahr lang Hormone, die mir sagen, diese Person ist die geilste auf der Welt.
Mhm.
Das habe ich nicht. Und das hatte ich noch nie. Ich habe halt sexuelle Anziehung und wenn ich die Leute dann auch darüber hinaus gut finde, dann kann das ein Crush sein. Und wenn es ein Crush ist, dann kann es sein, dass ich die Option habe, mehr für diese Person zu empfinden auf romantische Weise. Und das entwickelt sich aber über Monate und Jahre. Was Verliebtheit angeht, war ich halt raus.
Ja, ich sage mal, in den Worten, die mir als Teenager zur Verfügung standen, wäre es auch sehr schwer gewesen zu differenzieren zwischen ästhetischer Anziehung oder intellektueller Anziehung und
sexueller
Anziehung. Ja, sexueller Anziehung. Und,
ja, das finde ich auch immer noch schwer. Weil ja für mich auch zwischen, ich möchte mit dieser Person befreundet sein und ich möchte mit dieser Person Sex haben, das ist für mich halt nichts, was sich entgegensteht.
Genau, das ist halt auch der vierplatonische Ansatz, der sollte halt auch mitbedacht werden, dass eben, ja, die Trennung nicht, diese eine Sache darf man nur mit
romantischen Partnern.
Genau, nur in Paarbeziehungen machen und die andere Sache darf man nur in
Freundschaften machen.
Genau. Und es ist ja nicht wie man, also es ist nicht
da,
wie
da finde ich mich halt auch nicht wieder.
Genau.
Ja.
Aber ja, Illustration, Asexualität ist cool und wir haben auf jeden Fall noch ein paar weitere Illustrationen und entschuldigt, wenn ich etwas kritisch werde. Wie gesagt, den positiven Gesamteindruck haben wir ja bereits geschildert.
Jetzt gehen wir in die Kritik.
Ja, genau. Also
in die Illustrationskritik, genau genommen.
Genau. Inhaltlich haben wir die alte und die neue Edition halt schon verglichen in der vorherigen Folge. Deswegen gehen wir heute eben ein bisschen mehr auf die Äußerlichkeiten und das Buch als Produkt ein und nicht so sehr auf, okay, so wurde im Detail übersetzt. Wie gesagt, hört die andere Folge. Die Vibes sind das Problem für mich mit den Bleistiftzeichnungen. Also, es ist gezeichnet so in einem Kunstunterricht, was auch immer, diesen Stil zu vermitteln, das schafft es.
Mhm.
Manchmal ist, glaube ich, die Detailarmut eine Schwäche, weil man da mehr mit ausdrücken könnte, wenn mehr Details drin wären. Oder das Fehlen von Details nicht so auffallen würde, wenn es noch skizzenhafter wäre.
Ja.
Also wenn halt zum Beispiel Linien nicht vollständig durchgezogen werden und dergleichen.
Mhm.
Das ist Stilkritik eventuell, aber letztlich fehlen teilweise die Gefühle, die da übertragen werden, dass man direkt weiß, okay, so ist dieser Charakter.
Oder so könnte dieser Charakter sein.
Genau, halt dieses, dass man bei jedem Bild von dem Skin sofort
eine Emotion zu diesem Charakter
hat. Genau, du siehst nur die Überschrift und das Bild und dann weißt du schon roundabout, in welche Richtung das geht. Und das gelingt in der Illustration sehr gut, die halt im Wesentlichen Stockfotos sind, die bearbeitet wurden. Aber eben sehr gut für den Mut ausgesucht. Dies hier sind offensichtlich für dieses Buch erstellte Bilder.
Mhm.
Und deswegen erlaube ich mir kritisch zu sein, wenn der Vibe nicht rüberkommt. Weil, ja, einigen fehlt Intensität. Als Vampir zum Beispiel.
Ich muss dazu sagen, ich bin den Bildern gegenüber etwas weniger kritisch als Jasmin.
Mhm.
Wir haben in der Planung dieser Folge, ich glaube, eine Stunde auch diskutiert und haben da durchaus unterschiedliche Meinungen. Das heißt, ich stimme aber dem Groben zu. Gerade dem Vampir, dem fehlt Intensität. Da hätte man auch aus dem Bild mit kleinen Änderungen viel mehr draus machen können.
Genau, es ist halt so ein leicht pummelig untersetzter Typ. Hat einen asiatischen Look so von.
Die Zähne sind bei genauerem Hingucken zu sehen als Vampirzähnchen. Aber dem fehlt halt einfach dafür, dass der Vampir sehr viel Charisma hat, als das ist gesetzt. von den Regeln. Da fehlt was.
Genau, er lächelt so irgendwie leicht, aber halt.
Ja. Da könnte einfach mehr sein.
Ja, er trägt halt so ein Hoodie mit Händen in den Taschen. Hm. Steht da halt so schräg. Für mich sieht er aus wie viele Transmänner, die ich kenne. Die halt auch so ein Hoodie tragen. So leicht pummelig untersetzen, deswegen stelle ich ihn mir auch als etwa 1,60 vor. Und nichts gegen Transmänner. Es gibt sehr, sehr attraktive Transmänner, die eine große Ausstrahlung und einen verführerischen Vibe rüberbringen können. Aber er halt nicht.
Also ich finde das Bild prinzipiell nicht unattraktiv. Das heißt, offensichtlich fällt es mit unter meinen Typ. Also an die Transmänner da draußen, um die 1,60 und leicht pummelig sind. Maybe you're my type. Aber ich sehe auch, das Bild könnte mehr Intensität und mehr Vampir haben, einfach. Ist ein bisschen schade, aber ich glaube, dass gerade dieses Bild, wäre das besser geworden, hätte es noch viel, viel verändert.
Das Ding ist, dadurch, dass ich ihn erstmal als Transmann gelesen habe, mhm, und dass er einen Look hat, dass man ihn asiatisch lesen kann und dann halt auch noch andere Figuren da drin sind, die halt sehr divers aufgestellt sind, finde ich das erstmal positiv,
ja,
dass man diese Figuren drin hat und diese Vielfalt auf jeden Fall eine Würdigung. Die Mortal zum Beispiel ist jetzt schwarz und hat Natural Hair, also weil viele Locken und trägt einen buntgemustertes Sommerkleid und das sozusagen.
Das ist ein sehr gutes Bild, finde ich, für die Mortal.
Genau, Mortal hervorragend. Wir haben halt aber das Problem, dass sehr viele Sachen sich häufen bei den männlich gelesenen Illustrationen.
Mhm.
Nämlich der Geist trägt einen Hoodie mit hochgezogener Kapuze.
Mhm.
Der
Vampir trägt einen Hoodie, der auch einfach geschlossen ist, aber die Kapuze liegt auf den Schultern.
Genau, dann haben wir den Mimicry, also das, was der Hollow früher war. Der
trägt einen Pulli, wo nur die Kapuze fehlt, um es zu einem Hoodie zu machen.
Genau, hat einen Pulli an. Dann haben wir den Ghoul, der trägt ein dreckiges Hemd. Und das waren die männlich gelesenen Figuren. Also wir haben niemanden drin, der mal ein Poloshirt trägt. Oder eine Varsity-Jacke oder irgendwas.
Oder ein Sportshirt. Irgendwie so ein Sportlogo-Ding.
Ja, genau. Trikot oder das ist was Enges.
Mhm.
Es sind alles.
Kein Bodybuilder mit engem Shirt dabei.
Ja, also es ist sehr wenig Mode. Insgesamt, mhm, habe ich das Gefühl, dass die Illustrationen von jemandem hergestellt wurden, der nicht im Insta-Game drin ist.
Ja.
Also es ist sehr wenig Mode, sehr wenig Subkultur.
Ja.
Das Einzige, wo ich sage, das ist eine Subkulturfigur, ist die Werwölfe.
Mhm.
Weil das ist halt ein Edge-Novel. Also ja, ist halt eine Person mit halt längeren Haaren, so einem Ziegenbart und dann.
Und der Blick sagt einem, das wird ein anstrengendes Gespräch.
Ja, genau. Also so Brille und trägt halt ein Flanellhemd über einem unbedruckten Shirt. Mhm. Das hat nicht mal jemand ein bedrucktes Shirt an. Eine Person, die unangenehme Meinung über Heavy Metal hat.
Ja, ja, die Gewalt, die diese Person einem antut, ist einem mit Meinung über den Musikgeschmack vollzulabern.
Ja.
Da fehlt für mich beim Werwolf betrachtet auch ein bisschen mehr Gewaltpotenzial.
Genau, es ist ein hervorragendes, unangenehmes Teenagerbild.
Ja.
Und es gibt auch Leute, die sehr nett sind und so aussehen, aber vom Klischee.
Aber die gucken nicht so.
Die gucken selten so.
Ja.
Ja.
Die Mimik kommt ja noch mit rein. Das ist prinzipiell kein schlechtes Bild, es ist auch kein schlechtes Bild für Monster Hearts, aber tatsächlich hätte es auch ein gutes Bild für die Mimikry sein können. Also ich weiß nicht, ob es das beste Bild für die Werwölfin ist.
Ja, das Mimikry-Bild ist an sich ein gutes Bild für Mimikry. Mit Unsicherheiten so.
Ja.
Und vage Androgynen. Mhm. Keine Entscheidung getroffen bei der Kleidung, keine Entscheidung getroffen bei den Haaren. Aber dadurch, dass alle anderen Figuren auch keine Entscheidung treffen.
Ja, dadurch, dass alle anderen auch keine Mode haben, fällt es halt nicht mehr auf.
Genau, und wenn der Geist halt die Person mit dem Hoodie ist, die halt, was weiß ich, vielleicht um Ace-Bild als Trauerkloß in der Turnhalle sitzt, wenn der Vampir das auch ist.
Ja.
Und der Ghoul ist halt einfach jemand, der ein weites Hemd trägt, das ein bisschen dreckig ist. Und das ist der preppieste Mensch, der hier rumläuft. Es ist.
Da fehlt einfach Mode und Klickenhaftigkeit und Teenager-Stil, um die Unterschiede richtig deutlich zu machen. Und ich glaube, wenn man das Bild des Vampirs anders gemacht hätte, dann hätte das Gesamt eine bessere Wirkung. Ich glaube, dass diese Wirkung, die du gesamt hast, dass es halt modisch boring und dass die ganzen Bilder wenig Intensität haben, dass das dadurch kommt, dass der Vampir nicht gut geworden ist. Und dass der Vampir modisch das Gleiche macht wie der Mimikry oder die Mimikry, wie der Ghost und so weiter. Ne?
Ja, also, zwei der Frauen tragen auch Basic-T-Shirts.
Ich glaube, wenn dieses Bild, das regeltechnisch viel Charisma haben sollte,
ja,
wenn das besser geworden wäre, dann würde es nicht auffallen, dass sehr viele der männlich repräsentierenden Personen in diesem Buch sehr blond aussehen, sehr nichtssagend aussehen.
Ja, das meinte ich auch, das mit dem die Detailarmut gereicht ihm.
In diesem Fall zum Nachteil, ja.
Und ja, halt gerade wenn die Detailarmut kommt, dann muss auch mit der Silhouette kommen. Und das ist halt, wenn das Detail sind, die Hoodie-Benzel.
Dann darf das nicht, dürfen das nicht zwei andere Charaktere auch noch haben.
Genau. Das, ja. Richtig, also modisch. Ich weiß nicht, ist das ein Nerd-Ding?
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es hier auch eine bewusste Entscheidung gewesen. Ich weiß es nicht.
Ja.
Aber es kann natürlich ein Nerd-Ding sein, dass sich viele in der Nerd-Szene nicht viel um Mode scheren und so.
Ihr Teenage-Erlebnis war Mode, nicht zum, keine Mode
ja,
zu haben.
Ja, genau. Und vielleicht war es aber auch bewusst, dass es zeitloser ist, dass man nicht, wenn man es jetzt sehr modisch gemacht hätte, dann kann es natürlich auch passieren, dass man in 2 Jahren sagt, boah, das ist ganz schön gealtert, das Buch.
Ja.
So. Und da den Weg dazwischen zu finden, ist nicht leicht. Vielleicht war es deswegen die Entscheidung so, nee, wir machen es, versuchen es zeitlos zu machen und nehmen keine modischen aktuellen Dinge rein und so. Auch verständlich, aber trotzdem, ist meine größte Kritik, glaube ich, an dem Buch, dass die Mode vernachlässigt wurde und es dadurch ein bisschen gesichtslos wurde, was Klicken-Stuff und so angeht.
Ja, genau. Es ist halt schon so Teenager als Einheitsbrei.
Mhm.
Und ich glaube, dass halt persönliche Mode so ein wichtiges Ding ist für den Ausdruck.
Ja. Also.
Also, in meiner Jugend war es das.
In meiner
guten,
auch.
Zum Guten wie zum Schlechten war ja. War das halt sehr prägend, wie man sich halt gekleidet hat. In meinem Fall war es halt Metal, damit ich lange Haare haben durfte. Und weil ich natürlich auch zu dem Moment halt da ein Zugehörigkeitsgefühl, eine Faszination für die Musik hatte, natürlich auch, aber. Was weiß ich, auch Leute hatte, die ja kennen, weil Hip-Hop-mäßig unterwegs sind, Raver-mäßig unterwegs sind, also Emos. Das halt alles in meiner Schulzeit Leute, die rumliefen.
Mhm.
Und dann halt eben auch verschiedene Stile von trage ich weit, trage ich eng.
Mhm, so. Ja.
Also auch vom Schnitt her schon, von der Silhouette unterschiedliche Moden, die unterwegs waren. Und keine Ahnung, wir hatten jetzt, ich war halt am Schulzentrum-Gymnasium, da hatten wir keine, was weiß ich, junge Union-Leute, die im Anzug zur Schule kommen. Aber auch nach so einem Dude kann es halt geben.
Gab es bei mir auch nicht, aber ich war auf dem Sportgymnasium. Das heißt, wir hatten sehr viele mit unterschiedlichster Sportmode.
Ja.
Und da fällt sowas rein wie, gut, es ist jetzt auf den Bildern, die nur Oberkörper zeigen, schwierig. Aber da fällt sowas rein wie, es gab eine ganze Liga an Jungs, die sind nur mit einem Hosenband hochgekrempelt rumgelaufen, weil das so ein Handballer-Ding war. Ständig. So Dinge, die außerhalb dessen komplett keinen Sinn ergeben, die sich dann zur Mode gemacht haben, weil halt das quasi das Erkennungsmerkmal dafür da war, dass du in der Jugendnationalmannschaft verhandbar warst.
Ja.
So. Solche Dinge. Einfach irgendwelche Modesachen, die sich teenagerig durchsetzen.
Genau, das fehlt ein bisschen, das ist schade, aber.
Genau, dadurch wird es ein bisschen mehr wie eine Schule in einem Tatort dargestellt werden würde, als wie in einer Teenager-Serie.
Genau. Letztlich aber. Ein sehr wertiges Buch.
Ja.
Hübsch insgesamt, also wirklich ist es schön. Und der Stil ist durchdacht.
Mhm.
Und viele der Charakterbilder sind
richtig gut.
Die sind ja sehr ausdrucksstark. Und da, wo es ist der Mangel in der Umsetzung, nicht in der Konzeption.
Mhm. Also, ich glaube, es sind Kleinigkeiten tatsächlich.
Genau. Welche Charakterbilder finden wir gut?
Die Sterbliche.
Auf jeden Fall. Ich mag auch Tendenz Mimikry gerne.
Mhm.
Weil es zeigt halt eine Art von, also bevor ich Metal war das wahrscheinlich meine Art von Queerness, wie ich rumgelaufen bin. Dieses halt unsicher, weite, dunkle Kleidung, halt geschlechtsneutral, Roundabout-Schnitt und Haarschnitt.
Ja, ich kann mich da vom Styling auch sehr mit dem Geist identifizieren. Nur, dass ich keine Hoodies getragen habe, sondern überweite T-Shirts.
Ja.
Aber das Geistbild auch eigentlich sehr gut.
Genau, ja, das Körpertyp verbergen ist ein cooles Ding. Ja, in den alten Monster-Illustrationen sind halt Geist und Mimikry mehr ausdifferenziert, dadurch, dass der Geist die Hoodie-Person ist.
Mhm.
Und Mimikry-Person ist halt die Trash-Queen. Das ist halt also sozusagen jemand, der früh in der Modefindung ist und deswegen Fehler macht, aber.
Und noch, grässliche Dinge trägt.
Genau, keine eindeutige Entscheidung getroffen, wo es stilistisch und geschlechtsmäßig hingehen soll, aber man macht erstmal und experimentiert und das ist halt eine andere Art von Look. Ja, ich mag auch tendenziell, dass beim Infernal im Hintergrund die ganze Dämon so über die Schulter guckt.
Ja, bei der Verdammten ist es, bei den Verdammten, das ist richtig schön. Weil da finde ich das richtig gut umgesetzt, dass das Teenagertum steht im Vordergrund. Du siehst einfach mal eine random Teenager-Person.
Mhm.
Aber wenn du genauer hinguckst, auf den zweiten Blick siehst du, dass im Hintergrund diese dämonische Figur ist, die so den Hand auf den Kopf legt.
Genau. Sie könnte noch mehr rich aussehen.
Ja.
Also ich hätte ihr ein bisschen Schmuck gegönnt.
Das ist wahr. Da hätte noch ein bisschen mehr Detail sein können, aber prinzipiell finde ich das Bild schon mal ziemlich gut, weil das glaube ich, ist eins der Bilder, dass diese...
Das vermittelt den Vibe.
Genau, das vermittelt den Vibe und es setzt diesen Stil, den sie wollten, ziemlich gut um.
Genau. Das auf jeden Fall. Aber ja, Lieblingsillustration von den hier drin, für mich auch die Sterbliche. Die Hexe sieht halt auch einfach aus wie Kira McGran. Deswegen ist sie immer aus ihrem einer Person, die ich halt kenne.
Aber die ist halt auch eine Hexe und es passt ganz gut.
Ja, genau. Die Hexe ist auch gut gemacht. Die Hexe ist auch nicht detailarm und die Hexe ist ziemlich exaltiert in ihrem Stil.
Mhm. Ich finde die Queen leider ein bisschen underwhelming. Also sie ist gut.
Ist okay.
Ist ein solides Bild. Aber da könnte auch noch mehr gehen.
Da niemand vor ihr auf die Knie geht, wie auf dem Original Monster Hearts Bild, ist das schon mal etwas, was sie auf jeden Fall schwächer dastehen lässt als vorher.
Ja, sie ist alleine. Das ist schon mal...
Genau, und wir sehen an dem Infernal-Bild, dass sie nicht alleine sein muss.
Genau, es könnte.
Man hätte ihr eine Gang geben können, wenn das nur Skizzen gestalten sind.
Ja, oder nur so quasi Scherenschnittgestalten im Hintergrund sind.
Ja, genau.
Das wäre ja okay, aber das Bild ist auch absolut nicht schlecht.
Nein, der Vampir wäre auf einer anderen Seite wahrscheinlich gesagt, ach, cooler Typ.
Mhm.
Für den Vampir ist es halt einfach nicht...
Ja,
aber... Genau, letztlich ein cooles Buch. Die Übersetzung haben wir, wie gesagt, schon besprochen. Und,
die ist auch insgesamt gut. Wir haben keine großen Beschwerden oder so. Man kann sie natürlich immer an einzelnen Begriffen aufhängen. Ja. Das ist bei jeder Übersetzung so. Aber aus dem Prozess des Übersetzens und Korrigierens des Ganzen, ich war ja bei der Korrektur involviert, und da kann ich sagen, dass viele von den Begriffen, gerade die, wo auch, glaube ich, am meisten Kritik herrscht, dass die lange überdacht und diskutiert wurden in der Redaktion. Und dass da wirklich ausgewählt wurde, was man gemeinsam glaubt, was das beste Wort ist.
Ja, man kann halt manchmal nicht das perfekte Wort finden. Das ist ein Problem jeder Übersetzung. Und etwa Maske, wo wir über Skins-Wort Maske übersetzt. Und natürlich ist Skin mehrdeutiger mit seinen Ebenen. Also du hast halt den Skin aus dem Computerspiel sozusagen, okay, das ist, was ich spiele in dem Sinne, so meine Spielfigur wird dadurch deutlicher. Gleichzeitig hast du den Körperbezug, also redensartlich, ja, man kann nicht aus seiner Haut und kann es tatsächlich nicht, also es ist halt, hat was Unvermeidliches und so. Aber Maske ist halt auch nicht verkehrt.
Genau, es gibt halt keine perfekte Übersetzung. Und Maske ist schon ziemlich gut, denn im Prinzip hat es all diese Bedeutungen auch, nur weniger vordergründig, weniger ersichtlich im ersten Moment des Aussprechens. Also es ist ein bisschen schwächer in Bezug auf das unvermeidliche oder körperliche Hautbezug. Aber es hat ja Bezug zu den sozialen Rollen und den sozialen Masken. Und auch wenn man das Maske nennt, ich trage eine Maske, um sie allen zu zeigen, ich trage eine andere Maske für die Familie und enge Freunde, ich trage noch eine dritte Maske für, wenn ich privat bin. Das gibt es ja als Konzept. Das wird auch umgangssprachlich oft benutzt. Und auch aus denen kann man ja nicht einfach rausgehen und sie ablegen und was Neues aufsetzen. Das sind ja halt schon Dinge, die zu einem gehören. Aber dadurch, dass es sprachlich was anderes ist, hat es weniger dieses Nicht-aus-der-Haut-Können-Gefühl.
Genau, und das erfüllt letztlich aber die Funktion zu zeigen, dass es die Rolle der Ästhetik ist, die man im Spiel annimmt.
Mhm, ja, also eigentlich eine gute Übersetzung. Es ist halt funktional übersetzt.
Das funktioniert, genau. Ja. Und es ist gut genug, dass einem nicht sofort einfällt, was besser wäre.
Genau.
Und ja, ich denke, das kann man jetzt auch, können wir jetzt mit jedem Begriff im Glossar durchgehen, aber letztlich ist es insgesamt schlüssig und funktioniert. Und das reicht mir eigentlich für eine Übersetzung, die mir letztlich den Mehrwert gibt, dass ich es am Spieltisch spielen kann, ohne dass ich spontan übersetzen muss und das Spielenden, die nicht so fließend im Englischen sind, einfach geben kann und sie wissen sofort, was los ist.
Genau. Dann sollte man allerdings auch auf Deutsch spielen. Das gemischte Spielen, finde ich, ist immer sehr schwierig. Also die englischen Begriffe größtenteils nehmen und wenn jemand was noch nicht versteht, die deutsche Beschreibung geben, kann funktionieren. Aber wenn Leute einfach nicht gut im Englischen sind, haben wir jetzt auch die Option, einfach ins Deutsche zu gehen. Und das ist auf jeden Fall ein Mehrwert.
Ja, man kann sich entscheiden, praktisch die deutsche Übersetzung zu benutzen dann und dann auch einfach konsequent zu verwenden, wenn alle damit spielen. Ich werde wahrscheinlich immer zuerst an die englische denken, weil ich halt
Monster Hearts... Die auch schon seit Jahren spielst.
Genau. Ja. Richtig, aber lass uns ein bisschen über Masken reden.
Mhm.
Erstmal ein bisschen, würde ich sagen, generell. Man wählt die halt am Anfang des Spiels aus. Sie werden in der Regel alle zur Verfügung gestellt. Du kannst natürlich den Fokus deines Spiels legen, indem du bestimmte Masken rauslässt.
Mhm.
Und das klassische Ding ist halt, man liest deren Flavortext vor, danach wird entschieden.
Genau, man liest den laut vor.
Mit Pathos, genau. Ja. Man kann natürlich auch vorher sich schon entscheiden, okay, wir wählen aus und einigen uns und dann kommen wir alle schon mit einem roundabout fertigen Charakter hin und machen noch die Beziehungen.
Das ist manchmal für One-Shots einfacher, weil das doch schon eine Weile dauert. Je größer die Gruppe, desto länger dauert es halt, die Charaktere auszuwählen. Und da kann man schon gut 2 Stunden investieren, wenn man gemeinsam die Charaktere macht und gemeinsam dann das Setting erstellt. Das kostet halt Zeit.
Ja, genau.
Wenn man nur einen 4 Stunden Zeitslot hat, sollte man vielleicht die Charaktere vorher aussuchen.
Ja, also wenn man sich halt online trifft, bei der Con.
Schwieriger.
Genau, muss man halt entsprechend die Zeit drum planen, aber...
Da kann man halt auch einfach dann die Charaktere, also die Masken, die zur Auswahl stehen, reduzieren, dass es für jeden quasi nur einen gibt.
Ja.
Dass das Vorlesen nicht ganz so lange dauert und auswendig nicht ganz so lange dauert.
Ja, ja, genau. Finde ich vom Gefühl her manchmal ein bisschen schwächer, aber...
Ja, aber man spart Zeit.
Zum Ende halt, ich würde immer einen übrig lassen.
Mhm.
Also ich würde immer...
Dass der Letzte keine Auswahl mehr hat.
Genau. Immer, ich würde immer eine Auswahl lassen, wenn ich so reduziere. Genau, aber was wählst du mit deiner Maske halt aus? Also natürlich, welchen Archetyp spielst du in diesem Spiel? Mhm. Also du hast da, ein Großteil deiner spielmechanischen Optionen sind da drin, die du halt individuell für dich hast. Und ja, es gibt natürlich auch wie Namen als Beispiel.
Genau, es gibt immer eine Beispielwahl und die ist auf den verschiedenen Maskenbögen unterschiedlich.
Genau.
Also jede Maske hat eigene Namen. Der zweite Punkt ist das Aussehen.
Mhm.
Beim Aussehen wird halt sowas wie, was ist dein Style? Da geht es nicht um Hautfarbe oder Kultur oder irgendwas, sondern um, wie ist dein Style, wie ist dein Vibe, wie sehen dich andere?
Genau, also der Geist hat zum Beispiel da Begriffe wie einsam, verängstigt, fehl am Platz.
Mhm. Genau, der nächste Punkt ist der Blick.
Ich nehme mal den Ghoul, der hat dann halt sowas wie einen berechnenden Blick, einen leeren Blick oder einen hungrigen Blick.
Und genau, dann kommt die Herkunft und es ist halt auch nicht die Kultur, sondern wo deine magische Fähigkeit, die du wahrscheinlich hast, herkommt. Und da gibt es bei der Hexe dann zum Beispiel sowas wie eine heidnische Initiation, Oma hat es mir gezeigt oder Tumblr.
Also diese Dinge bekommt man da kriegt man einen Rahmen des Charakters hin und natürlich die Spielattribute, die man hat, neben den Spielzügen. Und mit der Auswahl der Spielzüge und der Attribute kann man halt oft noch den Fokus innerhalb dieses...
des Charakters legen, genau.
Genau, zum Beispiel der Geist, der kann halt ein creepy Stalker sein oder eine tragische Figur. Und du kannst eben mit der Auswahl an Spielzügen und Eigenschaften ja festlegen, wie nah er an einem dieser beiden Pole sich befindet.
Ja, genau. Die Auswahl der Maske legt auch die Attribute, die du hast, fest.
Ja.
Aber du hast immer noch 2 Sets zur Auswahl. Du kannst also entweder das eine oder das andere wählen. Und das passt halt jeweils unterschiedlich gut zu den verschiedenen Spielzügen. Aber man kann jede Attributsauswahl mit jedem Spielzug kombinieren.
Genau. Und es ist auch okay, nicht gut darin zu sein, dem, was man hauptsächlich macht, weil jedes Scheitern die Erfahrungspunkte gibt.
Ganz genau. Und dann wird man besser.
Genau. Oder anders.
Oder anders, genau.
Genau. Ja, wie wählt man seinen Skin aus, seine Maske? Auf welche Aspekte gehst du bei der Auswahl ein?
Also in erster Linie halt, was ist das Spielgefühl dieses Charakters?
Mhm.
Und das kann man tatsächlich, auch wenn man sich nicht gut auskennt, oft schon aus dem Eingangstext, der laut vorgelesen wird, so ein bisschen rausfiltern.
Ja.
Die sind ganz gut dafür. Und gucken, auf welchen Monster-Archetyp oder auf welchen Teenager-Archetyp ich gerade so Bock habe. Und aber auch meine Tagesform. So, worauf habe ich gerade Bock? Was fühlt sich gerade gut an?
Genau, also manchmal möchte man eventuell eben eher zurückhaltende Charakter spielen, da ist der Geist vielleicht die richtige Option. Und manchmal möchte man eben sich mächtig fühlen, dann ist vielleicht die Queen das, was du haben willst. Und dann sind natürlich die Probleme, die das Ding im Spiel mit sich bringen kann, also für die du durch diesen Skin gestellt wirst, als Geist halt ignoriert zu werden. Wenn das heute nicht dein Ding ist, dann ist der Geist nicht das richtige Playbook. Genauso ist halt, wenn du als Werwolf Trouble mit deinem Körper dein Wutausbrüchen hast, dann kann das sein, okay, es ist genau das, was ich heute bearbeiten möchte oder wo ich Lust habe, mich mit zu beschäftigen.
Was halt auch sein muss, welche Funktion habe ich im Spiel, aber auch welches Erlebnis habe ich im Spiel?
Genau, als Sterbliche hast du halt zum Beispiel, weil du eine wahre Liebe hast, immer einen starken Bezug zu einem Charakter.
Mhm.
Und wenn du eben ein starkes 1-zu-1-Spiel gerade heute haben willst, dann ist das eine Funktion, die du wählen kannst.
Genau, aber um euch jetzt da auch noch ein bisschen mehr an die Hand zu geben, gehen wir jetzt einmal alle Masken einmal durch.
Ja, und generell würde ich sagen, jede Maske ist spielbar. Man kann sie halt nehmen und irgendwie mit Bedeutung füllen und es funktioniert schon.
Genau, aber wir gehen einfach einmal durch, was die tun.
Dann haben wir die Fae. Das ist halt ein Feenwesen, prinzipiell.
Ja.
Ich erlebe es halt allermeistens als, das ist ein Fancy Mortal gespielt. Nicht der Mortal Gym Playbook, aber halt,
das ist eine Person, die fancy ist und Feenfähigkeiten hat und nicht, dass es eine Fee, die aus einer anderen Welt kommt.
Genau, dieser Aspekt wird halt oft nach hinten gestellt. Ja, manchmal ist es einfach nur eine sehr faszinierende Person. Und ja, die hatte halt Versprechen, die ja super wichtig sind. Also der Fee ist ein Versprechen super wichtig. Also du kannst Versprechen einfordern, du kannst Versprechen geben. Und das, da interagieren viele Spielzüge mit, die nicht damit interagieren, dass du eine Fee bist.
Ja, und du hast halt immer den Feenpakt als deinen Grundmove. Da bauen halt die Versprechen darauf auf. Wenn jemand dir ein Versprechen gibt, hast du was gegen diese Person in der Hand. Wenn du jemandem ein Versprechen gibst, bist du aber auch dran gebunden. Also halt wirklich dieses Feenpakt-Gefühl wird hier in Spielzüge gepackt.
Ja, genau. Und es ist natürlich auch ein Teenager-Gefühl, mit dem Versprechen super wichtig sind.
Und das ist so ein bisschen so ein Kindheitsding mit, wenn du einem Kind ein Versprechen machst, dann musst du es halten, denn das Kind kann nicht verstehen, warum du das nicht hältst. Das ist super schwierig, als Kind mit gebrochenen Versprechen umzugehen. Und das zieht sich bis ins Teenagertum rein.
Genau, genau. Und beste Freunde und solche Versprechen sind natürlich auch was da mit reingehen kann. Und man kann natürlich Versprechen, etwas zu tun, also Handlung versprechen. Man kann natürlich sich versprechen, dass man für immer irgendwie in einem Verhältnis zu dieser Person stehen wird.
Ja.
Und ja, die Sterbliche und die Fae sind entsprechend auch ein ruinöses Paar.
Ja, aber also viele, die es spielen gerne einfach die leicht Fairy-Person, die gerne die Fäden zieht.
Aber man kann es eben auch sehr als ich bin ein magisches Wesen auslegen, wenn man das möchte.
Ja. Also es gibt im Hintergrund eine Feenwelt, aus der man kommen kann, die man auch komplett gestalten und auch dort was spielen kann.
Ja.
Das geht. Wir haben oft erlebt, dass es wenig gemacht wird, aber ich glaube, das ist auch was in einer längeren Kampagne vielleicht eher ein Faktor wird als in einem One-Shot.
Ja, eine Szene, die da stattfindet oder so etwas.
Hm.
Und es ist halt immer die Frage, wie sehr hat man Lust auf Feenwelt und was möchte man für komische Feengesetze einbringen, die gelten. Bisher habe ich nicht das Problem gehabt, dass es zu viele Feen sind.
Nee, eher nicht. Ja. Aber es ist etwas, was damit möglich ist.
Ja, der Geist.
Ghosty Ghost, you're dead.
Genau, hatte früher den kürzesten Intro-Text, haben wir auch schon mal jetzt voll geklärt, und hatte den Ruf, dir am schwersten spielbare Skin zu sein. Ich glaube, das hing zusammen. Also ja, es war ein cooler Witz, einen ganz kurzen Text zu geben für eine Figur. Aber letztlich ist es halt nicht das, was das Spielgefühl vermittelt. Und ich glaube, der Eindruck hat sich geändert, dass es jetzt der Hard-Mode wäre.
Genau, es ist nicht mehr schwer zu spielen, weil man auch den Text geändert hat.
Ich habe ihn immer gern gespielt. Und ja, wir haben schon gesagt, man kann ja zwischen creepy und tragisch oder eine Mischung aus beidem ausrichten. Und ja, es gibt halt auch Leute, die den Geist als absoluten Trollcharakter spielen. Ja. Weil sie halt ohne Konsequenzen irgendwie Dinge tun können. Aber natürlich ist es halt auch dieses, ich brauche Aufmerksamkeit. Weil Geister, wenn die im Darkest Selbst sind, also im Dunklesten Selbst, dann sind sie halt unsichtbar. Und irgendjemand muss ihnen Beachtung schenken, damit sie
wieder sichtbar werden können.
Genau, das heißt, dieses Klassenclown-Verhalten ist halt ein Ding, warum auch Teenager das machen.
Um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil man so richtig gesehen wird.
Du bist mit den allermeisten Moves, wenn du nicht ganz speziell aufpasst, welche Moves du wählst, bist du ein tatsächlicher Geist und kein symbolischer.
Ja, du bist tatsächlich tot und als Geist wiedergekommen. Die Leute sehen dich aber und du hast Geisterfähigkeiten. Du suchst verzweifelt nach Bestätigung, dass die Leute ja dich nicht vergessen.
Das kann grenzüberschreitend werden, diese Suche. Ja, es braucht für den Spieler ein bisschen Fingerspitzengefühl. Es ist schwer, den Charakter zu ignorieren, wenn er ständig redet.
Ja, wenn er durchgehend Klassenclown ist, dann kann es halt gar nicht vorkommen, dass der Geist ignoriert wird.
Genau. Oder sobald man unsichtbar ist, anfängt Poltergeist-Fähigkeiten zu spammen und halt in jeder Szene fliegen 1000 Sachen durch den Raum. Ist halt nicht das Gefühl, dass dieses Playbook vermittelt. Eine Frage, die man sich beim Geist immer stellen sollte, ist, darf man absichtlich unsichtbar werden? Also darf man in sein Darkest Self absichtlich reingehen?
Ja, aber das muss man dann jeweils mit der Gruppe klären. Ich glaube beim Geist, du hast halt auch sehr dieses Teenager-Ding drin, die Angst, für andere unsichtbar zu sein.
Ja.
Die Angst, nicht gesehen zu werden als Person, teilweise weil Leute dich einfach noch für ein Kind halten und nicht ernst nehmen, was Teenagern von Erwachsenen ständig begegnet, aber auch von Gleichaltrigen, ja, einfach nicht gesehen zu werden als die Person, die man ist.
Ja, der Ghoul wäre die nächste Maske und der hat einen Hunger. Alle Ghule haben einen Hunger, der sie prägt und vorantreibt. Und das geht natürlich sehr leicht in eine Abhängigkeitsdrogen, auch Thrill-Seeking-Behavior-Richtung.
Ja.
Und dem muss man sich bewusst sein. Also die Drogensymbolik ist ja offensichtlich, selbstverletzendes Verhalten lässt sich sehr leicht mit dem Ghoul gestalten. Und entsprechend Themen, die manche Leute sehr belasten,
ja,
können damit aufgegriffen werden. Also ich würde bei dem Ghoul vorher fragen, was an Hunger so okay ist, bevor ich ihn nehme. Und es neigt zur Selbstzerstörung und es kann, das Ghoul kann halt untot sein.
Ja, also man kann einen tatsächlich Untoten spielen oder jemand, der einfach nur so zur Selbstzerstörung neigt.
Und ja, kann dabei eben distanziert oder fasziniert sein. Also es kann durchaus anziehend sein, zu sehen, wie Leute halt
ja, ihre Selbstzerstörung zelebrieren.
Ja, also ja, man handelt halt im Gefühl, unsterblich zu sein. Man kann auch praktisch
unsterblich sein.
Also, ja, zumindest, ja, dass das Tod einen nicht mehr erreicht und immer wieder aufsteht. Aber das hat trotzdem emotionale Kosten. Und das ist, glaube ich, worauf man achtet, wenn man den Ghoul spielt, dass die emotionalen Kosten auch reinhauen sollten.
Ja, wenn man selbstzerstörerisch ist, auch wenn der Körper das nichts antut, emotional tut es einem selbst und auch anderen durchaus was an.
Ja, das Umfeld leidet sicherlich unter den Eskapaden.
Mhm. Kommen wir zur Hexe.
Ja.
Hexe macht Magie real, wenn man sie im Spiel hat. Also es gibt einfach tatsächlich Zauber, Magie und diese Person kann das auswirken. Und ist es offen, welche magische Tradition man hat?
Genau, dadurch, dass halt Gegenstände verwendet werden, also die magischen Unterfände, das sind Pathetic Tokens, hat man halt durch so ein Hexentum, ja, drin ist Eis halt auch schon Hexe, das heißt, so Anleihen daran funktionieren gut. Man kann aber halt auch echt andere Sachen bringen. Man kann natürlich weitere Kulturen reinbringen, würde ich halt immer darauf achten, dass man da einen, ich sag mal, respektvollen Umgang mit hat.
Mhm.
Voodoo ist halt eine Religion, die ein paar Millionen Leute einfach als ihre Religion haben. Entsprechend kann man das auch mal respektvoll behandeln.
Genau, und wenn man sich damit nicht auskennt, dann kann man auch einfach was Eigenes machen.
Ja.
Niemandem auf die Füße treten kann, aus Versehen.
Ja. Genau.
Magische Unterpfände, das ist tatsächlich bei der Hexe so ein Ding. Sie hat magische Unterpfände und Flüche.
Mhm. Magische Unterpfände sind halt Gegenstände, die irgendeine Bedeutung für eine Person haben und durch die sie die praktisch magisch erreichen kann. Also sie kann, das dient als Symbol für sie, um Magie zu wirken.
Genau, die funktionieren regeltechnisch wie Fäden, aber sie kann dadurch Fäden aufbauen zu Personen, mit denen sie noch nie sozial interagiert hat.
Ja, oder ohne mit denen sozial zu interagieren.
Ja.
Also sie muss halt einfach nur einen passenden Gegenstand klauen und kann den verwenden. Und das gibt natürlich Optionen von Erpressung, die damit reinspielen und eben neigt dazu, im Spiel drüber nachzudenken, welche Gegenstände haben eine Bedeutung für mich. Ja, natürlich sind Haare und Blut und
diese Fingernägel und so, das ist klassisch.
Getragene Unterwäsche und Fotos in intimen Momenten, also was sind natürlich passende Gegenstände, aber man kann halt auch einfach deren Google-Suchhistorie kann halt genauso mächtig sein oder eben ja, das ein Buch, das wichtig war, was auch, also Dinge, die man halt nehmen kann, und man muss halt dann im Spiel halt auch für die Charakter mitentwickeln, welche Gegenstände ihnen wichtig sind, um die zu verwenden. Und ich finde es gut, wenn man die Dinger als String verwendet, tatsächlich beim Fadenziehen zu beschreiben, wie dieser Gegenstand Teil des Angebots ist oder der Interaktion ist.
Mhm. Bei den Flüchen, die zur Auswahl stehen, ein paar sind einfacher als andere. Da muss man eventuell bei manchen die Gruppe mit ins Boot holen.
Mhm. Ja, es gibt halt so die Halluzinationen, wo man ständig irgendwelche falschen Aussagen hört. Ist es, glaube ich, gemeinsam zu brainstormen hilfreich?
Ja.
Oder Aussagen absichtlich zu tätigen, die missverständlich sein können als Mitspieler?
Ja, der Fluch heißt Illusion. Ich finde den prinzipiell ganz cool. Aber der könnte schwierig auszuspielen sein, wenn man da nicht ganz viel Fantasie alleine hat. Aber dann kann man einfach mit der Gruppe gemeinsam was machen. Gerade wenn es einen NSC betrifft. Wenn man diesen Fluch auf einen Mitspieler legt, da würde ich schon... Das ist schwierig, aber kann man auch machen.
Genau, es ist halt so ein... Überleg dir, ob Dämonengesichter sehen nicht das Spiel mehr bereichert. Also ja, natürlich kann das Ding hier passender sein. Es ist diese viel Auswandwirkung für Illusionen, aber... Es ist halt die das Spiel...
Schwieriger macht.
Genau. Und
aber vielleicht auch interessanter, wenn es euer Ding ist.
Ja, genau. Aber halt eben, wenn es die Wahrnehmung von Gesprächen, wenn Gespräche sind das Kernelement des Rollenspiels, verändert,
ja,
dann sollte es entweder verändern, wie alle am Tisch reden, oder sollte der Person eben Zeit gegeben werden, das umzudeuten, was tatsächlich gesagt wurde. Weil
es wird auf jeden Fall sehr viele Gespräche darüber geben. Das ist vielleicht eher was, was man nicht in einem One-Shot macht.
Ja, oder es geht dann halt plötzlich darum.
Also, ja, genau. Oder das ist das Thema des Abends.
Ist auf jeden Fall ein Fluch, der nicht den ganzen Abend halten sollte, sondern eventuell eine Szene betreffend.
Als nächstes haben wir das Mimikry. In der englischen Version The Hollow. Hier tatsächlich eine Übersetzung, wo durch den Namen etwas die Bedeutung, ich würde nicht sagen verändert wurde, aber ein Fokus anders gesetzt wird.
Ich würde schon sagen, das eine drückt Leere aus und das andere drückt Imitation aus. Und das sind schon unterschiedliche Kernkonzepte.
Mhm.
Und wenn ich das Mimikry lese, denke ich an Gestaltenwandler. Und das ist es halt nicht.
Es ist eine Interpretation, ja. Ich finde es aber nicht unpassend. Es legt halt den Fokus auf das Nachahmen und das Untersuchen der Identität.
Ja, ja, genau. Das andere richtet eher auf die...
Auf die Lehre, die...
Auf die Motivation, so genau. Weil,
ja.
Also das, der Monster-Archetyp ist halt eher ein Android, ein...
Ein Frankenstein-Monster.
Genau, halt etwas, ein Wesen, das halt, ja, praktisch fertig geschaffen wurde und jetzt irgendwie Platz sucht und noch nicht weiß, wie es halt irgendwie mit den Menschen interagieren soll.
Genau, das hat halt im Zweifel keine eigene Persönlichkeit, keine Erinnerungen, an die man aufbauen könnte, woran man sich orientieren kann, wer man ist und was man möchte. Das fehlt alles. Und die Lösung des Mimikry ist, sich an anderen zu orientieren und zu versuchen, die zu imitieren. Regeltechnisch ändert die Änderung des Namens eigentlich nichts, denn das war vorher schon drin, die Imitation und das Nachmachen von anderen. Aber halt der Fokus, der erste Gedanke ist, wo der erste Assoziation landet, das hat sich schon durch die Umbenennung sehr geändert.
Ja, genau. Man kann damit natürlich diesen Punkt von... Was man eben damit auch betonen kann, ist halt, was auch ein sämtliches Teenager-Ding ist, ist dieses, ja... Lügengebilde aufbauen über sich selber, die dann irgendwie zusammenbrechen können. Du hast halt in deiner Vorgeschichte halt die Wahl von zwei Personen. Nach einer richtest du halt dein Sozialverhalten aus, was halt nicht immer Imitation sein muss, aber eben eine Person, die halt eine große Macht über dich hat in diesem Sinne. Und das andere ist eine Person, die deine erfundene Vergangenheit durchschaut hat und weiß, dass du da gelogen hast und damit natürlich Einfluss über dich hat in Form von Fäden.
Mhm.
Ja, insgesamt, ja, ist das halt eine Figur, die, ich glaube, mit Hollow besser beschrieben ist an sich. Aber natürlich verändert sich das auch, wenn man das Mimikry spielt. Also du kannst halt mehr das Lügengebilde-Ding aufbauen, so.
Mhm.
Oder bist mehr dazu angehalten.
Ja.
Das Dunkle selbst ist halt im Grunde Dysphorie bei dieser Figur.
Ja. Dysphorie mit Tendenz zur Selbstverletzung.
Ja. Und halt auch, ja, sozusagen Rache nehmen an den Leuten, die... Ja, die in Situation gebracht haben.
Mhm.
Also ja, nicht, was ich mit dem Mimikry-Ding
direkt verbinden würdest.
Genau, genau.
Mhm.
Aber man muss sich ja nicht am Namen festhalten, das Ding funktioniert immer noch als Figur. Aber ich sag mal, unser Spieltipp wäre, oder meiner wäre, lass dich nicht so sehr von dem Mimikry leiten als Motiv.
Mhm.
Also natürlich kann das Imitationsding was Wichtiges sein, aber es gibt zum Beispiel den von jemand anders entwickelten Skin the Cuckoo. Das gibt dir diese
Gestaltwandler-Sache
viel besser mit, wenn das ein Thema ist, das dich interessiert. Und
genau, Gestaltwandlung gibt es hier nicht. Es gibt soziale Imitationen. Die Spielzüge können dir beim Lügen helfen oder dir helfen, dich dem, was du imitieren oder jetzt für dich selbst als Charakter erfunden hast, was dir hilft, das durchzuführen. Das sind so die Fähigkeiten.
Genau, es interagiert viel mit Zuständen. Das sind halt praktisch Tags, die für einen kurzen Moment über den Charakter wahr sind, als wahr angenommen werden von der Umwelt. Und das ist natürlich sehr passend, dass diese Figur damit interagiert. Und
diese Zustände haben alle?
Ja, genau, also, können alle bekommen.
Aber die Mimikry oder das Mimikry agiert da mehr mit. Und die Spielzüge agieren da mehr mit als die von anderen.
Ja.
Super spannend fand ich hier den Sexspielzug. Der ist einfach... ganz getreu wieder übersetzt worden, aber ich wollte ihn einfach mal hervorheben.
Mhm.
Wenn du mit jemandem Sex hast, schreiben beide Spielende auf, ob der Sex verwirrend oder angenehm für ihre Spielfigur war, ohne es zu verraten. Beide decken dann ihre Antwort auf. Wenn beide die gleiche Antwort haben, erhalten beide Figuren Erfahrung. Fand ich ein sehr, sehr interessantes Ding.
Ja, und das finde ich auch wichtig in einem Teenager-Spiel, den Gedanken zumindest zu haben, ob der Sex überhaupt jetzt eine positive Erfahrung war. Ja. Dass diese Frage im Raum steht, ist eine, ist eine gute Sache und für eine Figur mit sozialer Unsicherheit natürlich ein guter Moment, das auszulösen. Und ja, insgesamt ist es, glaube ich, auch eine Maske, die besser funktioniert, wenn in dem Spiel ein bisschen sich Druck auf Identität und Gruppenzwang oder Klicken und sowas existieren, wo eben einfach Identität ein wichtigeres Thema wird, auch im Spiel und nicht nur für diese einzelne Figur, während alle anderen super accepting für alles sind. Und natürlich ist es okay, bei Monster Hearts ein Spiel zu spielen, wo man sagt, wir wollen halt keine Transfeindlichkeit haben oder wir wollen halt Mobbing reduzieren in unserem Setting. Klar, das sind alles Optionen, die ihr bei Session Zero und sowas besprechen könnt, aber wenn Identität halt wirklich total, wir glauben dir sofort, was du bist und alles ist
alles, so, alles wird akzeptiert.
Experimentier ruhig. Wenn dieser Druck nicht herrscht, dann verliert
das Mimikry so ein bisschen an der Stärke. Da ist es interessanter, das Mimikry zu spielen, wenn man eben starke Klicken hat, irgendwelche Sportlergruppen, die als cool angesehen werden. Also was ist, das ist, wenn man da so ein bisschen sich in die Klischees reinlegt.
Ja, oder wenn es einfach in der Welt Geschlechterrollen gibt oder Leuten Mode wichtig ist oder ja, also fast alle Themen von Identität können da bespielt werden.
Und wenn man das nicht haben möchte, dann ist vielleicht das Mimikry eine Maske, die man eventuell nicht mit reinnimmt.
Ja, wenn du nicht mit Dysphorie umgehen möchtest in deinem Spiel, nimm keinen Charakter, dessen Darkest Self ist, du bist
dysphorisch.
Ja, zerstöre dysphorisch.
Ja.
Ja.
Guter Rat, ja.
Ja, das nächste ist, ich würde jetzt nicht sagen, das ist das Gegenteil, aber schon die Queen halt. Ich sage meinungsmachende und gestaltende Figur, die auch besser funktioniert, wenn Klicken wichtig sind, weil die Figur bringt eine Clique mit.
Genau. Die bringt im Zweifel einen ganzen Schwung NSCs mit.
Drei Stück zumindest.
Mindestens, ja.
Ja.
Ich glaube, man kann mehr bekommen.
Man kann die Gänge immer noch weiter ausgestalten. Aber du hast am Anfang eine Clique, wo drei NSCs benannt werden.
Genau, die sind auch durchaus wichtig und geben dir Macht.
Und die Spielleitung sollte diese Figuren auch, ich sage, positiv gestalten. Also es hilft, wenn die Spielleitung sich darüber Gedanken macht, was die Gang eigentlich bedeutet und warum diese Figuren drin sind und warum diese Clique halt funktioniert. Und auch eben die Figuren als VertreterInnen der Werte dieser Clique verwendet. Also man kann ja auch selber, wenn man eine Clique gegründet hat und dann sich weiterentwickelt, trotzdem in den Gruppenzwang geraten, das weiterzumachen, was man halt eigentlich mal geschaffen hat. Positiv gestalten heißt nicht in allem Ja und Amen sagen und der Queen
In allem folgen,
sondern eben auch tatsächlich halt das vertreten, was der Kern der Clique ist. Ihnen sollte auffallen, wenn sich die Queen verändert und andere Dinge macht. Und ja, sie sollten eben trotzdem auch das verkörpern, was die spielende Person sich halt vorgestellt hat. Also wenn du eine Clique hast, Best Friends Forever, wir kennen uns seit dem Kindergarten, nichts darf uns trennen und eben dieses eigentlich auf so eine kindliche Ebene zurückgenommene hast, dann sollten die halt nicht wie eine militärische Einheit agieren. Oder sowas. Und wenn du halt eine militärische Einheit hast, dann sollten die halt auf der Ebene handeln und ja, ich glaube einfach verstehen, was diese Clique ausmacht und wie diese Figuren irgendwie da einzeln positionieren, aber der Queen auch das Gefühl geben, dass sie Einfluss über diese Figuren hat. Es ist eine Maske, wo die Spielleitung mit dabei sein muss. Natürlich kann man der Queen auch sagen, okay, beschreib, wie deine Clique handelt. Und du kannst halt auch als Spielleitung, gerade bei Monster Hearts, immer Fragen stellen über die Clique und daran definieren. Aber hier ist es halt wichtig, die Antworten auch mitzunehmen und die NSC so zu gestalten, dass sie eben die Queen hochspielen. Ja. In den Momenten, wo sie hochgespielt werden muss. Damit sie halt mächtig wirkt.
Genau, um das mal so ein bisschen in Kontext zu setzen, die Spielzüge der Queen, sie hat immer die Clique und noch einen weiteren Spielzug. Und die Clique, da kann die Queen auswählen, welche der folgenden Stärken ihre Gang hat. Und da gibt's, sie sind bewaffnet, oder sie haben Verbindungen, oder sie haben Talent. Da geht's dann um welche Künstler, Bands, Sportteams oder so. Oder sie gehören zu einem Kult. Das Kult kann halt auch, wir verlieren unsere Jungfräulichkeit erst, wenn wir heiraten, Ding sein. Oder wir sind alle die größten Fans dieser Boyband. Das passt ja auch.
Als ich den Queen gespielt habe, war mein Kult im Grunde Cinnamon. Also ein Kult von Drogenentzug und Unterhaltsamkeit. Und das Ganze aufgebaut um so eine Straight-Edge-Ästhetik.
Ich glaube, ich hatte Verbindungen genommen und kam einfach überall rein. Herkunft bei der Queen. Die Queen kann entweder mundan oder übernatürlich sein. Also das kann einfach nur die beliebteste Person der Schule sein.
Genau.
Oder Instagram-Model oder so.
Ja, aber es muss auch nicht immer die beliebteste Person sein. Du kannst auch eine Außenseiter-Queen spielen, halt einen weirder Mörderkult, von dem alle Angst haben, ist wahrscheinlich eher außenseiterig und genauso kann halt eine Clique von einfach offen queeren Menschen auch einen Außenseiterstatus haben und sich dabei gegenseitig schützen und dergleichen. Das sind ja alles Optionen, die dir gegeben sind, aber du kannst eben auch einfach übernatürlich sein und sowas wie die Erstgeborene der Schwarmintelligenz.
Mhm. Oder der Ansteckungsherd von etwas. Je nachdem, was du wählst, machen manche der Spielzüge mehr oder weniger Sinn.
Also aber jeder funktioniert für sich, aber du kannst eben sehr auf Rekrutierung gehen, indem du zum Beispiel Sex mit deiner Clique als Werkzeug einsetzt, weil du kannst Leuten einen Zustand geben, zu deiner Clique zu gehören. Und
ja, und sie quasi vereinnahmen für deine Clique.
Ja, meine Clique hatte eine Signaturfrisur, die war halt sehr butsch und kurz und deswegen gab es halt auf jeden Fall eine Szene, wo ich meinem Charakter die Haare geschnitten habe, damit er zu meiner Gang gehört. Das ist sehr
invasiv. Du hattest Sex mit dieser Person, kriegst jetzt einen neuen Haarschnitt.
Das war eher Gruppenzwang in dem Fall, aber ich konnte Sex mit der Person versprechen.
Auch gut. Genau, die Queen, auch wenn sie die Queen heißt, ist nicht darauf beschränkt, weiblich zu sein. Da ist alle Gender vorstellbar und ich glaube, es hat auch keinerlei weitere Auswirkungen in irgendeiner Weise. Das ist einfach, wie man sie beschreiben möchte, ist nur, ich sag mal, in den populären Medien oft weiblich kodiert, aber muss es nicht sein.
Ja, genau. Es kann halt auch der Anführer sein, der beispielsweise eine Sportmannschaft vorsteht. Oder das ist natürlich auch nicht binäre Figuren möglich. Meine Queen war nicht binär. Es gibt auch Moves, mit denen du andere Leute dafür belohnen kannst, dich gegen dich aufzunehmen, dich verraten, wenn du. Also man kann sich als Queen auch gut in Antagonistenrolle spielen, aber auch das muss nicht sein.
Mhm.
Du musst nicht ein schlechterer Mensch sein als andere, nur weil du Freunde hast in diesem Spiel.
Also Freunde oder Follower, wie immer man das nennen möchte.
Ja, das lässt sich ja auch gestalten. Das würde nur noch betonen, das ist nicht die Aussage des Spiels, dass die Queen halt eine
schlechte Person ist.
Genau, oder schlechter als die anderen, oder?
Mhm.
Als zum Beispiel die Sterbliche, die gleich kommt. Also die Queen kann monströs sein, aber die Queen ist halt eben auch ein Mensch. Oder kann auch,
genau, auch kann menschlich. Kann auch menschlich sein.
Genau, und eben hat sie hat einen menschlichen Kern und ist ein Teenager und Zusammenhalt haben ist nicht das Verkehrteste. Und wenn man eben Opinion Leader ist in irgendeinem Kreis von Leuten, da kann man halt verantwortungsvoll umgehen oder halt auch nicht. Und Teenager haben oft gar nicht ein Verständnis für sowas wie Verantwortung gegenüber anderen Menschen, weil die auf deine nicht, Meinung hören.
Ist nicht unbedingt ein Gefühl, was da besonders prominent ist. Genau. So, dass man an der Verantwortung trägt.
Aber es kann sich halt auch entwickeln und du kannst eben auch tatsächlich einen positiven Einfluss haben als Queen. Also ich wollte ja auch betonen, dass man, weil es in so vielen Highschool-Dingen und in vielen Nerd-Medien so ein Ding ist, dass die beliebten Leute sind gleichzeitig die schlimmsten Leute.
Mhm.
Das muss man nicht, das muss man so nicht machen. Und extrovertierte Leute sind auch nicht notwendigerweise schlimmere Leute. Auch wenn jeder Illu-Leute einen Hoodie tragen und als Trauerkloß in der Ecke sitzt. Nein, Quatsch. Dann haben wir die Sterbliche schon angekündigt.
Aha.
Und das natürlich ist das auch ein bisschen Dekonstruktion von der Protagonistin zahlreicher Monster-Teenager-Bücher, die halt oft ein bisschen Blank Slate ist, auf die man sich projizieren kann, die ja sich halt unsterblich in ein Wesen
in ein unsterbliches Wesen verliebt.
Ja, genau. Hat ja eben, also Bellas Twilight ist natürlich das ganz klassische Beispiel dafür, aber es gibt auch tausende davon.
Mhm. Die Sterbliche hat keine übernatürlichen Fähigkeiten. Das macht sie im Prinzip so ein bisschen aus. Aber ich finde, der Charakter ist dadurch kein bisschen weniger gruselig.
Nee, du hast auf jeden Fall das Thema von Codependenz hier.
Mhm.
Dass du dich an Leute dranhängst und dich absolut in die Issues mit reinziehst. Du versuchst halt einen selbstverstärkenden Kreislauf von auch toxischem Verhalten aufzubauen.
Mhm.
Und das ist was, also das ist das Spielerlebnis, das du mit der Sterblichen hast. Und deswegen sollte man sie nicht als das langweilige Playbook unterschätzen.
Eigentlich ist es das Drama-Playbook. Also eines der richtig, du kannst richtig soziales Drama mit ihr machen.
Genau, ist auf jeden Fall eine Dramamaschine. Also, wenn du Sex hast mit Leuten, wirfst du sie in ihr dunkles Selbst. Drama. Du erklärst Leute deine wahren Liebe. Und wenn du das kannst du mehrmals machen im Spiel. Du musst monogam sein, indem du jetzt nur eine wahre Liebe hast.
Jeweils. Aber die kann wechseln.
Die kann wechseln.
Und die kann auch sehr schnell wechseln.
Genau, sie bringt viel Drama rein. Also ja, ich glaube, man müsste die Sterbliche schon monogam spielen. Oder halt einen Polykül halten, wo man immer einen Liebling erklärt.
Es bringt auch Drama rein, garantiert.
Auf jeden Fall, du bist jetzt ein Primärpartner. Ach ja.
Eine Woche später, an neuer Primärpartner.
Ja, genau. Ich verbringe jetzt sehr viel Zeit mit dir, dann halt...
Nicht mehr.
Also man könnte es Poly machen, aber die Erwartung ist natürlich die wahre Liebe, die eine.
Ja.
Und die eine einzige. Und manchmal erkennt man dann, dass man sich geirrt hat. Und dann die andere, das ist jetzt die wahre Liebe.
Genau. Also selbst wenn die Sterbliche vielleicht sogar einfach Poly ist, die Sterbliche so zu spielen, dass sie annimmt, sie wäre monogam und würde die wahre Liebe finden.
Genau, aber ständig. Und zwischen toxischen Erwartungen hin und her und so, klar. Mhm. Das
kein schlechter Ansatz.
Genau.
Und wenn man das nicht prinzipiell romantisieren kann, macht sie, glaube ich, wenig Spaß zu spielen. Also ich glaube, man sollte das romantisieren können.
Ich glaube nicht, dass man notwendigerweise, du weißt schon, toxische Beziehungserwartungen romantisieren muss. Aber man sollte halt schon bis halt Bock haben, entweder die Romantisierung davon zu spielen oder halt das Drama von wahrer Liebe und die Nachvollziehbarkeit von romantischer Liebe ist, glaube ich, hilfreich.
Ja, denke ich auch. Ich muss sagen, ich wähle die Sterbliche nicht, ich spiele die nicht. Nicht, weil ich denke, dass sie langweilig ist, sondern weil sie mir das falsche Drama reinbringt für etwas, was ich einfach nicht spielen möchte. Eine Art von Drama. Und auch diese Art von Verliebtheit und von Kodependenz, für die ich einfach dadurch, wer ich bin, viel Verständnis habe und auch gar nicht viel Spaß dran habe, das zu spielen.
Durch das wahre Liebe-Ding ziehst du natürlich andere Leute in dein Drama mit rein.
Mhm.
Man kann halt eben auch eine Person dadurch in die Situation bringen, ständig die Sterbliche zurückweisen zu müssen.
Mhm. Also und damit hätte ich wiederum kein Problem. Also mein Charakter kann durchaus die wahre Liebe für einen Zeitraum für die Sterbliche sein. Gar kein Problem. Mein Charakter würde wahrscheinlich nicht drauf eingehen. Vielleicht schon. Also es wäre halt nicht die Sterbliche nur als übernatürliches Wesen zurück,
ja,
sondern hätte halt andere Emotionen dazu.
Ja, genau. Und die Sterbliche kann natürlich auch die ganze Zeit an einer einzelnen Person dranhängen und alle Probleme mit ihr ignorieren.
Mhm.
Und dass ihr dann Erfahrungspunkt, wenn sie halt sich von Leuten schlecht behandeln lässt und ignoriert, dass das toxisch ist.
Oder andersrum, diese Person schlecht behandelt. Auch das komplett möglich.
Du kannst auch einen Move nehmen, immer wenn du einer Person vergibst, dass sie dich verletzt hat und Entschuldigung für ihr Verhalten, so knüpfst du einen Faden zu ihr. Man muss damit klarkommen, dass das eine toxische Beziehung auf irgendeiner Ebene sein wird, was die Sterbliche bringt. Und das ist eine Drama-Engine und die kann man gut spielen.
Mhm.
Und sie konfrontiert oft damit, wie monströs Charakter sind, weil sie dazu anregt.
Ja, und aber auch damit, wie monströs sie eigentlich ist.
Ja, also wenn du halt sowas wie Entschuldigung, ist meine Rüstung mit dem ignorieren offensichtliches Problem mit einer geliebten Person, der Art, wie sie dich behandelt, damit lädst du ein, schlecht behandelt zu werden.
Ja.
Weil du setzt einen Tag, ich möchte, dass ich schlecht behandelt werde.
Mhm.
Und ja, deswegen die Sterbliche, man kann sie sicherlich irgendwie auch als eine hoffnungslose Romantikerin spielen und ein bisschen wholesome und nett und so, aber...
Sie lädt auch für sehr viel anderes ein.
Genau, das kann halt unabsichtlich sein und dann hast du halt oft wahrscheinlich sehr viel Mitleid mit deinem Charakter und bringst andere Leute in die Situation, einen Charakter zu verletzen, der es nicht verdient hat, so.
Ja.
Nicht, dass das Leute es jemals verdient hätten, in einer toxischen Beziehung verletzt zu werden, aber ihr wisst, was ich meine, das ist halt so ein Spielende können sich schlecht fühlen dadurch, zu was sie von der Sterblichen gebracht werden.
Ja, ja. Tatsächlich ist es ein Charakter, den man eventuell absprechen sollte, ob die Gruppe Lust darauf hat.
Ja, wenn niemand sagt, dass ich habe Lust, die wahre Liebe zu sein und DSL dann auch kein NSC in die Richtung gestalten möchte, dann...
Dann sollte man es vielleicht lieber lassen. Also das ist halt eine von den Masken, wo man den Konsent der Gruppe braucht. Sollte man hier eigentlich bei allen Masken machen, aber hier bei der möchte ich es besonders erwähnen, weil es eben die wahre, auch von der wahren Liebe und wie gesagt, die kann wechseln, die kann durch die ganze Gruppe gehen. Da sollte immer die Zustimmung der spielenden Person da sein, denn sonst wird es auch für die SpielerInnen übergreifend.
Es ist halt eine Figur, die nur gut funktioniert, wenn die Interaktion der Gruppe da ist und man dieses Thema bespielt.
Genau, und die Gruppe Bock drauf hat.
Wie gesagt, man muss nicht zurücklieben. Es kann auch die unerfüllte Liebe sein, wo sie Entschuldigung dafür sucht, warum sie immer zurückgewiesen wird.
Und also man kann da auch voll in Stalker sein reingehen.
Genau, das kann die Sterbliche auch. Dann haben wir den Vampir.
Da würde ich das Gleiche sagen. Der muss ein bisschen abgesprochen sein.
Ja, also und ja, man braucht praktisch einen Metakonsent in der Gruppe. Also Metakonsent ist das Konzept, dass man eben einen Konsent gibt, dass Dinge passieren können, die ohne diesen Kontext Konsent übergreifend wirken könnten.
Mhm.
Weil der Vampir hat sehr, sehr viele Themen, die mit Konsent arbeiten.
Also fast alle Spielzüge sind eigentlich, greifen auf den Konsent von Personen ein. Es gibt Hypnose-Dinge. Du kannst den Vampir kaum spielen ohne Konsent von zumindest den Spielfiguren von den anderen Masken zu brechen.
Ja, also ja, oder eben zumindest die Fragen darüber zu stellen. Mhm. Also es gibt halt die Möglichkeit, eingeladen, das Move, dass man das, was man Wohnungen und dergleichen nur betreten darf, wenn man speziell eingeladen ist. Das ist natürlich wieder ein nach Konsentfragen Ding. Da gibt es dieses Hypnotische, wo man Leute
dazu bringen kann, Dinge für einen zu tun.
Genau, ist halt Verzauberung im Grunde, ist halt nicht Schauhypnose oder sowas, sondern du verzauberst halt Leute, machst Beherrschungsmagie.
Der Sexspielzug ist, dass du Personen abblitzen lässt und nicht mit ihnen sexuell interagierst und dadurch Macht über sie gewinnst?
Dein dunkles Selbst ist halt auch, alle werden für dich zu Spielfiguren und dienen zur Unterhaltung. Es macht dir Spaß, sie zu verletzen, ihnen weh zu tun. Du bist die Katze, die anderen sind die Mäuse. Also das sorgt halt dafür, dass, wie man andere Menschen betrachtet, genau dieses, die Erwartung von einem Sexspielzug zu brechen. Mhm. Also ja, natürlich, das ist es Konsent, Nein zu sagen und wegzugehen. Das passiert halt auch dann. Aber der Vampir macht das halt als ein Power-Move.
Ja, genau, der Vampir macht das berechnend. Und nicht weil er gerade keinen Sex mit dir möchte, sondern um Macht über dich zu erlangen.
Genau, jemanden abblitzen zu lassen, gibt dir was. Und wenn du einfach Sex hast, löst du den anderen Spielzug aus.
Ja, und der macht den Vampir weniger mächtig.
Also du bist die Person, die ja Entscheidungen treffen kann und Selbstwirksamkeit hat. Und die anderen bis zu einem gewissen Grad wegnehmen kann.
Genau, du kannst als Vampir anderen ein wenig von ihrer Deutungshoheit über ihren eigenen Charakter wegnehmen.
Also ja, zum Beispiel kannst du, wenn du von Leuten, also einen Move nimmst du, wenn du von Leuten trinkst, dann kannst du immer herausfinden, wo sie sich befinden. Und dergleichen.
Und wie sie sich fühlen, glaube ich, war es. Also du bekommst mehr Insight im Zweifel in den anderen Spielercharakter.
Ja, du kannst Leuten einen String anbieten, um in deiner Nähe zu bleiben. Und wenn nicht, kriegst du halt zwei Strings, um sich weiterzumachen. Man muss halt sich im Klaren sein, man arbeitet im Konsentteam beim Vampir. Nichts davon sagt, der Vampir übt sexuelle Gewalt aus. Das ist nicht, was das Playbook macht oder tun soll. Dennoch lässt sich diese Symbolik von Vampirismus verwenden mit diesem Playbook. Mhm. Und das verlangt Absprache, aber auch ohne. Ja, geht es halt darum, mit Konsens zu arbeiten und wie ja. Eben ja, Leute in ihrem Verhältnis dazu stehen und wie dieser Vampir in diesem Verhältnis dazu steht und ob er eben das Gefühl hat, dass er noch darauf achten müsste. Und ja, das ist halt auch wieder ein nicht ganz einfaches Thema und sonst ist es halt wichtig, dass hier Faszination aus. Sorry.
Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, wir haben es bei der letzten Sendung schon gesagt, dass der Namenvorschlag Serena bei dem Vampir steht. Das hab nicht ich da reingeschrieben. Das war schon so. Ich möchte hier keine Rückschlüsse auf meinen Charakter haben. Mhm, auch ja. Wenn sie nicht falsch wären.
Nein, und ja, wichtig ist, dass man hier Faszinationen ausübt und dergleichen.
Wie ich sagte, das Rückschlüsse auf meinen Charakter sind nicht falsch.
Ja, genau. Also du hast halt als Beschreibung für die Beziehung schon, dass du schön bist.
Genau, deine Vorgeschichte ist, du bist wunderschön.
Genau. Und Punkt. Da, ja, genau. Da muss man entsprechend dann auch arbeiten. Und das ist halt eben auch wie gehe ich damit mit dem Privileg, um gut aussehend und charismatisch zu sein, ohne was dafür getan zu haben, außer zu sterben. Ja. Und ja, was ich auch immer frage als Spielleiter, wenn ein Vampir drin ist, wie gehen wir mit Vampirschwächen um? Also
Welche Schwächen hat dein Vampir?
Genau.
Kannst du Kreuze anfassen oder angucken? Was tut Sonnenlicht mit dir?
Einfach kurz sich Gedanken drüber zu machen. Es ist hilfreich, bevor man im Spiel durch die Erwartung dasteht.
Genau, kann man beim Werwolf auch gut machen mit Silber.
Ja, genau. Welche Regeln für Werwolf gelten, frage ich beim Werwolf auch.
Genau.
Aber wir haben zunächst noch die Verdammte. Mhm. Und ja, die kann sich halt Wünsche erfüllen lassen von einem Sugar Daddy. Das ist ein Dämon in diesem Fall. Also metaphorisch oder tatsächlich, wahrscheinlich tatsächlich. Aber also.
Ich glaube, es ist schwierig, es nur metaphorisch zu spielen.
Ah, kriege ich denn.
Ja, aber wahrscheinlich machbar, aber schwieriger als bei anderen Figuren, glaube ich. Aber ja. Wird auch schon gehen. Also es würde auch einfach als Sugar Daddy funktionieren. Du bist auf jeden Fall, du hast eine finstere Macht hinter dir. Sowohl finster als auch Macht sind wichtig in diesem Punkt. Mhm. Du hast ein bisschen deine Seele da reingeworfen. Deswegen hast du eine Seelenschuld. Das ist immer gegeben für den Verdammten. Und darüber hinaus bekommen wir nur einen weiteren Spielzug. Aber durch diese Seelenschuld kann man noch Pakte dazu wählen. Zwar zum Spielbeginn zwei Stück. Und die machen, dass dein Sugar, der dir irgendwas für dich tut. Und du dadurch.
Ja, Fäden mit dem knüpfst.
Du knüpfst Fäden, aber dafür bekommst du Dinge heraus.
Ja, zum Beispiel kannst du dir eben Dinge geben lassen, die du wirklich, wirklich haben willst.
Oder Schaden entfernen lassen oder Zustände, die du gerade nicht haben willst.
Oder Spielzüge nutzen, die du halt gar nicht zur Verfügung hast normalerweise.
Mhm, genau, dich aus den Büchern anderer Leute bedienen.
Ja, und das ist auf jeden Fall alles ganz cool. Das ist halt ein, ja, was bin ich bereit so herzugeben? Wie viel Einfluss lasse ich andere Leute über mich gewinnen, um
mehr herauszubekommen? Was, genau, es ist so ein Seelenheil-Abwägen-Ding.
Ja, und es ist vor allen Dingen auch eine Symbolik, die kann halt in so einen Missbrauchs der ältere Freund nutzt dich aus Ding gehen. Das kann natürlich auch in eine, halt wieder eine Abhängigkeit im Sinne von du hast halt eine verbrauchbare Ressource, mhm, oder weißt, du verschuldest dich. Und ja, es ist halt ein Thema, mit dem man auch umgehen kann. Das lässt sich subtil, das lässt sich weniger subtil verwenden.
Mhm. Auch hier Drogensymbolik wieder möglich. Aber wahrscheinlich, ja, Missbrauch liegt noch näher und ja, auch eine Art von Codependenz ist ja auch durchaus mit drin.
Ja.
Aber die Sterbliche kann nicht der Sugar Daddy sein.
Nee, richtig. Die Sterbliche kann halt in Konkurrenz treten oder du kannst sie, mhm, deinem Kult zuführen oder deiner dunklen Macht.
Ja.
Und dann fühlst du dich schlecht und das ist, was, mhm, das Spiel hervorruft.
Ja.
Genau, dann haben wir zu guter Letzt, zumindest in diesem Buch, die Werwölfin.
Denn das Ganze ist einfach alphabetisch sortiert.
Mhm.
Und ja, die Werwölfin, ein altes Symbol für Wut und Gewalt, kann wie ein ganz klassischer Werwolf genutzt werden. Mhm. Aber es gibt auch Raum für jegliche Werwolf-Metaphern, die man kennt. Es ist Platz für die körperliche Veränderung, aber es geht vor allem um die emotionale Veränderung und den Kontrollverlust, den der Werwolf so ausmacht.
Genau, du kannst halt, wenn du zum Beispiel einen Move nimmst, der die Erfahrungspunkte gibt, wenn du dann durch das selbst gehst, dann bist du natürlich dazu angehalten, das öfter zu tun.
Aha. Das dunkle Selbst ist, zum tatsächlichen Werwolf zu werden, die Veränderung mitzunehmen, dich körperlich in einen Werwolf zu verwandeln.
Genau. Und das ist auch eine Frage, kann man das absichtlich machen?
Mhm.
Weil manche Leute wollen halt eben da reingehen, ohne dass sie halt einen Wurf sie dazu bringt.
Mhm.
Oder kann man sich unabhängig vom Dunkler selbst in Werwolf verwandeln und zurück? Das ist halt auch eine Frage, die man vorher stellen sollte.
Hier steht es auch mit dabei.
Ja.
Bei den anderen, also über die Vampir-Dinge, das war nicht so explizit im Regelteil.
Mhm.
Hier steht es drin, dass die Gruppe gemeinsam entscheidet, ob du dich verwandeln kannst, ohne in dein dunkles Selbst zu gehen.
Mhm.
Ob man das Dunkle selbst auslösen kann, ist auch ein Gruppenvertragsdring, aber das ist halt auf alle Charaktere bezogen.
Mhm. Genau, und dieses Dunkle selbst ist relativ leicht zu entkommen. Also du bist nicht super lange drin gefangen, was gut ist, weil man halt oft reingeht.
Mhm.
Also hier reicht ein Sonnenaufgang.
Ja, ja. Oder wenn du eine Person verletzt, die dir wirklich wichtig ist.
Man kann sich ja schnell rausspielen, ist das richtig?
Ja, ist die Frage, ob man das möchte.
Genau, Vampire müssen jemanden treffen, der mächtiger als sie ist.
Das ist manchmal echt schwierig. Also Vampir möchte man vielleicht gar nicht unbedingt reingehen. Als Werwolf vielleicht eher mal.
Einfach ein Unterschied in den Masken, mhm, wie sie halt mit den jeweiligen Mechaniken interagieren, was sie halt viel machen. Der Werwolf möchte halt auch Schaden anrichten oder dass Schaden angerichtet wurde, interagiert halt damit viel. Das ist halt ein Element, das für andere relativ unwichtig ist.
Ja, genau. Ein Teil, der noch beim Werwolf mit drin ist, ist so ein Verlangen, eine Sehnsucht. Mond anheulen, dass du mehr herausfinden kannst. Also, aber es steckt halt einmal der Kontrollverlust drin, der mit Gewalt und körperlicher Kraft einhergeht, aber auch eine Sehnsucht nach was Spirituellem.
Kann man auf jeden Fall.
Kann man auch mit reinspielen, kann drin sein.
Genau, oder halt einfach, du hast unverständliche Kräfte.
Mhm.
Mit denen müssen andere Leute umgehen. Du bist bereit, dass jeder mal das Problem zu machen. Nein.
Genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man spielen kann. Das ist auch immer eine Stärke von den PBTA-Spielen, dass man auch sehr viel zur eigenen Gestaltung hat.
Ich muss gestehen, von denen, die ich hier habe, ist, glaube ich, der Werwolf auch in der jetzigen Form halt wahrscheinlich den ich am wenigsten spielen würde.
Mhm.
Das liegt nicht an der Judgy-Illustration bei der neuen, aber sondern eben einfach an dem, ja, weder Gewalt noch Wölfe sind Themen, hinter denen ich jetzt unmittelbar hinterher wäre.
Ach, man kann auch schon mal den Damage-Dealer spielen.
Gut, man kann halt zeigen, wie unangenehm es ist, wenn jemand sich als Damage-Dealer definiert, während alle anderen einfach Teenager in der Highschool sind.
Ja.
Und das dann, man selbst ist als Damage-Dealer, ja, aber ey, du bist eine Schülerin.
Die Metaphern hier sind, denke ich, offensichtlich. Also auch Teenager haben sich nicht immer unter Kontrolle und manche neigen zu Gewaltausbrüchen, um mit ihren Emotionen umzugehen. Oder verlieren einfach die Kontrolle über ihre Emotionen und haben emotionale Ausbrüche. Und das sind alles Themen, die halt beim Werwolf mit reinspielen.
Ja, genau. Und ja, wir haben schon erwähnt, es gibt natürlich auch weitere Skins. Also Avery hat weitere gemacht, den Chosen, den Serpentine, den Cerberus.
Mhm.
Und die sind alle sicherlich spielbar und alle aus Gründen nicht im Hauptbuch.
Mhm. Im Buch stehen auch Hinweise darauf, dass es noch weitere Masken gibt. Es gibt auch welche, die weiter übersetzt wurden. Auf System Matters, auf der Webseite, kann man welche finden. Da ist The Chosen, die Auserwählte, ist mit bei.
Ja.
Und die Serpentine, glaube ich, die Schlangengleiche, ist auch da.
Ja, genau. Serpentine hat halt eine Familie. Also uraltes Blut und so dergleichen. Und die Chosen ist halt eine Figur, die praktisch Monsterjäger ist und entsprechend Big Bad und sowas mitbringt und das Spiel verändert dahingehend, als dass es plötzlich eine Monsterjäger-Geschichte ist.
Mhm.
Haben wir auch schon drüber gesprochen in vorherigen Folgen.
Ja.
Genau, es gibt noch weitere, die entwickelt wurden. Zum Beispiel die Second Skins.
Das sind sechs weitere Masken, die allerdings bisher nur auf Englisch zu finden sind.
Mhm.
Da gibt es keine offiziellen Übersetzungen zu.
Genau, da kommt die Selkie her, die sehr, sehr cool ist.
Ja.
Ja, die kann ich auch fast uneingeschränkt empfehlen.
Ich auch. Ich habe sie sehr gerne gespielt.
Aber es gibt halt auch jede Menge andere, die irgendwer im Internet gebaut hat. Und mindestens eine Person, als sie es gebaut hat, ist halt irgendwie fasziniert. Also seht euch das an, aber auch nicht böse sein, wenn die Gruppe dagegen ist.
Mhm.
Und als Spielleitung hast du immer die Möglichkeit, die Optionen zu erweitern oder zu beschränken, was du halt am Anfang anbietest.
Ja, und auch wenn SpielerInnen noch Masken vorschlagen, die du nicht aufgenommen hattest, oder wenn du vom Grundbuch ausgehst, noch Masken vorschlagen, die da nicht drin sind, drüber nachdenken ist okay, ablehnen ist genauso okay. Das ist dann jeweils dir überlassen, ob du es machen möchtest oder nicht.
Ja, genau. Auf so spielmechanisches Balancing muss man gleich gar nicht so sehr achten bei der Beurteilung. Also, ach, das ist ja super mächtig, ja, es ist okay, so. Oder, also, es geht halt eher um das...
Passt es rein.
Genau. Schafft es ein Spielgefühl, das ich in meiner Runde haben möchte?
Mhm.
Und wie interagiert es mit anderen Figuren? Und wenn das cool ist, dann würde ich sagen, spielen. Und wenn du das Gefühl hast, das könnte eine andere Geschichte werden, als ich erzählen will, dann das ansprechen, das Problem lösen.
Ja. Aber bei der Ausgewählten und der Schlangengleichen ist es halt tatsächlich ein Teil problematisch, dass es die Geschichte sehr ändern kann und das Spielgefühl sehr ändern kann.
Ja, bei der Schlangengleichen, die hat halt eine Gang.
Ja.
Nur, dass sie halt außerhalb der Schule ist, weil es eine Familie ist. Das heißt, du hast öfter mal Nebenszenen.
Hm. Bei der Chosen ist es halt mehr das Problem. Das muss man wissen, bevor man Ja sagt.
Genau. Ich glaube, Engel und Einhorn und so, die andere Attributsets haben, dass wir einfach schwieriger sind zu spielen. Aber, oder weil die Grundmechaniken verändern, da muss man sich als Spielleitung halt auch einlesen und als SpielerInnen verzeihen, wenn die Spielleitung eventuell die falsche Eigenschaft ansagt oder was auch immer, weil sie nicht weiß, was auf deinem Bogen steht.
Mhm.
Dann gibt es halt zwei Spielweisen. Und einige Probleme lösen sich halt auch, wenn man One-Shot oder Kampagne spielt.
Ja.
Also in der Kampagne hast du halt einfach mehr Platz und Raum für alles. Da ist Serpentine halt einfach eine von vielen Figuren und macht kaum einen Unterschied, weil du eben keine Szenen hast, die da draußen ziehen. Da fällt es halt mehr auf, wenn Darkest Selves leicht zu entkommen sind. Weil, wenn du in einer Nacht spielst, ist bis der Sonnenaufgang geht, ist halt genauso.
Bis zum Ende des Spielabends.
Ja, es ist genauso so ein Auslöser. Und da ist es egal, dass es einen Timer hat. Aber wenn halt Darkest Self keinen Timer hat, dann wird das halt in der Kampagne bedeuten, dass du eventuell eine Sitzung lang im Darkest Self rumlaufen kannst.
Mhm.
Wenn sich nicht zufällig das ergibt, dass man da rauskommt. Man kann natürlich sagen, ey, bitte spiel mich mal irgendwie so an, dass ich da rauskommen kann. Ich bin langsam durch mit Darkest Self, aber man merkt halt, wie unterschiedlich die gestaltet sein können, wenn man längere Zeit hat. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, der bei Kampagnen unterschiedlich ist. Du hast mehr Platz für NSCs, du hast mehr Platz für Nebenhandlungen.
Gerade Masken, die sehr viel NSCs mitbringen, wo es um Gruppendynamiken viel geht, die können natürlich von Kampagnen profitieren. Der Verdammte hat eine längere Beziehung zu dem Dämon, da verändert sich vieles.
Ja, du kannst die ganze Ökonomie aus Fäden rausbringen, ohne dass du es halt direkt zum weltvernichtenden Ritual am Ende auch eskalierst innerhalb von einem Spielabend.
Da kann man langsam halt Veränderungen machen. Bei der Fae könnte man in die Feenwelt mehr mit einbeziehen, wenn man da Interesse dran hat.
Genau, also, die Queen natürlich kann ihre Clique mehr erleben.
Ja, aber ich würde sagen, keine der Masken ist irgendwie schlecht für einen One-Shot geeignet oder nur für eine Kampagne geeignet oder andersrum. Die sind alle für alles cool. Aber manche Sachen hat man halt mehr Gelegenheit, in der Kampagne auszuspielen.
Genau, man dreht wahrscheinlich auch eher nach oben die Intensität der Figuren, wenn man, also man kann One-Shots natürlich spielen, du kannst halt einen ganz entspannten, hey, wir spielen, als wäre das hier eine Episode in einer Serie und es wird davor und danach weiter existieren irgendwie.
Mhm.
Oder man spielt ein, okay, wir machen das jetzt hier kurz und intensiv und dann sollte man sich halt einfach reinlehnen und all-in gehen und nicht zurückhalten, was
ja.
das Spielbuch hergibt. Und was halt in Kampagnen relevant wird und nicht in One-Shots so sehr, ist halt die Erfahrung, die man so bekommt und wie man die Figuren entwickelt. Und bei manchen kann man Klicken dazu kaufen, zum Beispiel Werwölfe können einen Rudel dazu bekommen.
Die Queen kann auch eine zweite Clique bekommen.
Ja, genau, es ist halt nochmal ein Schwung von weiteren Figuren, die auftauchen, die dann relevant werden. Das ist in der Mitte eines One-Shot, wo Steigung asynchron stattfindet, weil es ist halt ein PBTA-Spiel. Das heißt, wenn deine Punkte voll sind,
dann steigerst du.
Genau.
Und das passiert halt je nachdem, wie du gewürfelt hast, was für Fäden du benutzt hast und so weiter. Das kommt unterschiedlich.
Genau, da kann es halt sein, ein weiterer Schwung NSC, nicht das ist, was das Abenteuer gerade braucht, was der Spielabend braucht. Und die Moves von anderen Skins nehmen, sorgt halt dafür, dass du plötzlich D&D spielst. Nein, also es sorgt dafür, du blätterst plötzlich durch ein Buch und siehst dir alles an und wägst Optionen gegeneinander ab. Und ich habe schon richtig Analyze Paralysis erlebt, dass das SpielerInnen da eine Viertelstunde an ihrer Steigerung saßen, wo du sonst halt ein Attribut hochtickst oder einen Move abhakst.
Also normalerweise eine Steigerung heißt entweder du kannst ein Attribut um eins erhöhen oder noch einen deiner Spielzüge, die du auf deinem Charakterbogen stehen, noch einen im Häkchen dran machen, dass du den jetzt auch noch hast.
Genau, oder eine Gang nehmen.
Oder eine Gang nehmen. Das sind Dinge, das weißt du vielleicht sogar schon vorher, was du noch haben möchtest.
Mhm.
Du kannst zur Steigerung auch einen beliebigen Spielzug von einem anderen Charakterbogen nehmen.
Ja.
Und das kann halt wirklich, wirklich dauern. Eine Viertelstunde ist dann auch kurz gegriffen.
Ja, wenn man, wie du halt tatsächlich Super Race Analysis neigt und wirklich die Optionen...
Ich will dann wirklich abwägen, was jetzt cool ist. Und deswegen, das mache ich einfach gar nicht, wenn es um im laufenden One-Shot steigern geht.
Ja, ich nehme es, wenn ich vorher weiß, was ich haben will. Also genau. Wenn ich ja weiß, okay, ich kenne den Move von diesen Skins und ich möchte diesen haben, dann kreuze ich das an und nehme ihn dann. Genau. Idealerweise liegt das Blatt dann auch ausgedruckt irgendwo rum, weil alles ganz zur Auswahl stand und ich schiebe es zu mir rüber und habe es als Referenz da.
Genau, oder ich habe es mir vorher irgendwo schon in einem Tab geöffnet oder mir schon extra geholt in irgendeiner Form. Das Buch liegt schon aufgeschlagen da, dass ich das jetzt auch noch haben will. Dass das keine Vorbereitungszeit kostet. Denn im laufenden One-Shot steigern heißt, ich denke eine Minute drüber nach und dann geht das Spiel weiter. Oder das Spiel läuft weiter, während ich das mal eben nebenbei mache.
Genau, deswegen würde ich sagen, wenn sowas passiert, machst du über eine Pause oder zwischen eine Spielsitzung, wenn du die wählst und ja.
Und ansonsten nimm andere Steigerungen.
Genau. Und es verändert natürlich immer ein bisschen, was dein, auch wie du dein Playbook auslegst, weil ein neues Thema dazu kommt. Also wenn du zum Beispiel halt einen der geistige Geisterstalker musst für deine Sterbliche nimmst, dann hat sie halt plötzlich eine Stalker-Anleihe.
Mhm.
Ja, wenn du halt plötzlich irgendwelche Zauberei-Moves nimmst, dann hat dein Charakter halt Zauberei gelernt. Das sind halt schon Dinge, die deine Figur verändern können. Also manche passen halt einfach rein.
Mhm.
Also,
manche entwickeln sich auch so, du hast deinen Charakter einfach schon so gespielt. Und es passt einfach so gut, deswegen möchtest du es haben.
Mhm.
Aber vielleicht verändert es auch den Charakter, weil du auf die Idee kommst, ich könnte noch diesen Move nehmen und dann muss mein Charakter aber in diese Richtung verändern. Wenn man aber auch Moves von anderen Masken haben möchte. Wenn man Spielzeuge aus anderen Masken nehmen möchte, ich finde, das sollte auch immer abgesprochen sein.
Mhm.
Nicht, dass man jetzt den Spotlight von einer anderen Person wegnimmt, weil man plötzlich das Gleiche kann. Ja, gerade wenn die Masken auch am Tisch vertreten sind, von denen man diesen Spielzug haben möchte, da sollte man schon fragen, ob es für die Person auch okay, auch wirklich okay ist und die sich jetzt nicht zurückgesetzt fühlt.
Ja.
Und auch wenn man von anderen Masken nimmt, die nicht am Spieltisch vertreten sind, sollte das zumindest mit der Spielleitung abgesprochen sein. Ob das in deren Sinne ist, ob das auch da der Gedanke ist, dass es passend wirkt.
Und was ich noch bedenken würde, wenn man Kampagnen spielt und One-Shots, die Konstellation muss so sein, dass die Charakter interagieren wollen auf irgendeine Weise und man sie halbwegs zusammenhalten kann. Weil ein One-Shot, wo sehr viele Szenen hin und her schneiden, wo immer nur eine einzelne Figur, eine einzelne Spielerin aktiv ist, fühlen sich anders an, als welche, wo einfach durch die Interaktion der Charakter das Ganze sich nach vorne bewegt.
Ja.
Auch für die Spieler fühlt sich das anders an, aber es fühlt sich auch insgesamt an nach mehr Beteiligung, nach wir haben alle irgendwas zu tun, und wenn man den Gedanken halt reinbringt, ist das cool, genauso wie wenn man halt nicht einen riesigen Cast an NSC hat, mit dem man lieber interagieren möchte als mit den Mitspielenden, ist es für One-Shots generell, glaube ich, eine bessere Erfahrung, die Charakter nahe beieinander zu halten und miteinander interagieren zu lassen, weil das auch mehr von dem Monsterhearts-Gefühl potenziert, während halt so Einzelszenen natürlich in der Kampagne viel leichter unterzubringen sind, ihren Raum bekommen können, ohne dass sozusagen von der Gesamtspieldauer die anderen beschnitten werden. Und das ist halt was man auch in der Konstellation der Charakter überlegen sollte. Aber insgesamt sollte auch in der Kampagne sein, okay, wir haben Lust, diese Charakter in der Konstellation längere Zeit zu spielen. Das ist nicht so, ja, wir haben zwei Charakter, die sind Best Buddies und einen hassen sie. Mhm. Und das wird sich nicht ändern und das ist für immer so. Das ist nicht die Situation, die ich wahrscheinlich für eine Kampagne machen wollen würde. Wenn es sich für One-Shot so entwickelt, ja cool, dann ist es halt ein Abend so, aber für eine Kampagne würde ich, dass alle Charakter mit allen Charakteren eine Ebene finden können, dass sie die Beziehung auch verändern können über die Zeit. Es muss halt bei Monster Hearts niemals so sein, dass alle Freundinnen sind oder dass man ihn an einem Strang zieht, überhaupt nicht, aber es muss interessant sein, miteinander zu interagieren.
Mhm. Ich glaube, für Kampagnen ist es halt auch interessanter, wenn sich die sozialen Gefüge verändern, als wenn sie stagnieren und es vertieft wird, wie sie stagnieren.
Ja, ja, genau. Und genau, dieses Zwei-Charakter-Bobben ein ist halt für, wie gesagt, für einen One-Shot okay. Es ist auch für eine Szene oder für einen Abend oder für einen Abschnitt einer Kampagne okay.
Aber dann muss es sich verändern, sonst ist es irgendwann nicht mehr so cool.
Genau, sonst fühlt es sich halt wirklich belastend an irgendwann.
Mhm.
Oder ja, es ändert sich halt auf eine gewaltsame Weise, dass es fällt eine Figur raus oder was auch immer.
Ja. Genau, da sollte man bei den Konstellationen ein bisschen schauen, sowohl als Spielleitung, aber auch untereinander, was man spielen möchte und wer worauf Bock hat.
Ich neige aber auch dazu, bei Monster Hearts nicht vorher abzusprechen, wie passen unsere Charaktere zusammen. Hm. Und
Kampagne würde ich auch, glaube ich, immer eine Session Zero machen und gemeinsam die Charaktere erstellen.
Beides. Erst Session Zero und dann gemeinsam Charakter erstellen. Aber weil dieses, wir haben uns einen gemeinsamen Hintergrund geschrieben und du nicht, ist halt so ein, sicherlich ein Teenager-Gefühl, aber halt das, was halt in Rollenspielrunden sonst schon teilweise halt, okay, ja, dann haben die Charakter eine spezielle Beziehung, aber wir haben alle eine mechanische Rolle in dieser Gruppe und es gibt ein Abenteuer. Mhm. Bei Monster Hearts gibt es halt kein Abenteuer, klassischerweise. Also natürlich können Leute auch vorbereiten, aber wie gesagt, es entwickelt sich meistens aus den Figuren heraus und da ich würde tatsächlich die Charakter, also wenn man irgendwie ein Typ ist, der es kann, in irgendeiner Form, würde ich immer die Charakter am Spieltisch aufeinanderprallen lassen und rausspielen, aus den Hintergründen, die sich entwickelt haben, und nicht nach der Charaktererschaffung eine lange Pause machen und sagen alle, okay, gestaltet eure Beziehung aus. Ich glaube, dass das am Tisch zu tun wäre mein Rat für Kampagnen, damit es sich halt optimal entwickelt. Und ich habe eigentlich auch sonst immer erlebt, dass sich Monster Hearts sehr volatil entwickelt und die Beziehungen schwanken und wer gerade in wessen Gunst steht und so.
Ja, das verändert sich bei Monster Hearts durchaus schnell und stark und interessant. Man sollte halt nur aufpassen. Ich finde dieses, man fügt Charaktere zusammen mit einem gemeinsam geschriebenen Hintergrund, ist so schon in vielen Rollenspielen oft problematisch oder in vielen Runden oft problematisch, weil sich dann schnell Personen, die da eben nicht beteiligt waren, ausgeschlossen fühlen. Gerade in kleinen Runden, also wenn es jetzt 8 Leute sind und davon haben zwei Charaktere eine Beziehung in irgendeiner Form, schon von vornherein festgesetzt. Solange die sich nicht zum Mittelpunkt des Abenteuers machen, ist es oft kein Problem. Aber wenn es jetzt nur 3 oder 4 Leute sind und davon ist einer ausgeschlossen und der anderen haben eine vorgefertigte Beziehung, dann führt das sehr schnell dazu, dass sich die eine alleine stehende Person ausgeschlossen fühlt vom Spiel.
Ja, wir hatten mal eine Kampagne, wo sich das so entwickelt hat.
Hm.
Also wir hatten praktisch 3 Geschwister, das war so ein Mathe und Degen, DSA-Ding, 3 Geschwister, die sich rächen wollen für Unrecht, das in der Vergangenheit passiert ist.
Mhm.
Und deswegen natürlich eine super Verbindung hatten. Und dann 3 andere Charaktere, die so roundabout in derselben Gegend waren. Die Kampagne hat auch einen Auftraggeber, der einen Auftrag gegeben hat und sowas, aber dadurch, dass diese 3 Geschwister halt so viel Spotlight für sich genommen haben und für ihre Nebenquests, die sie gemeinsam hatten, waren die anderen Charakter halt alle immer so, okay, ferner liefen.
Ja.
Das sind unsere Assistenten, also nicht wirklich, aber das waren halt... Das sind
die, es fühlt sich dann einfach schnell so an.
Genau, das sind die Nebenfiguren, das sind die Hauptfiguren. Wenn 3 Charakter dasselbe Spotlight, also sozusagen, wenn man einen einzelnen Charakter Spotlight-Szene gibt, gibt man den anderen ein bisschen was mit, weil das ihren Plot weiterentwickelt, dann das kann sich schnell zu einer Dynamik entwickeln, die man eigentlich gar nicht wollte.
Ja, und das würde ich bei Monster Hearts, ist die Gefahr, glaube ich, noch größer einfach.
weil es eben um Dynamik zwischen Figuren geht, als Spielinhalt und Highschool-Drama und wer mag wen lieber. Das Ganze ist halt wichtig und deswegen würde ich Monster Hearts ohne das spielen, sondern sozusagen spielend einsteigen. Und ja, wenn ihr uns am liebsten mögt und das zur Schau stellen wollt, dann habt ihr dazu zahlreiche Gelegenheiten online. Nämlich, ihr könnt kommentieren auf den sozialen Medien. Da sind wir bei Twitter, Facebook und FetLife. Ihr könnt natürlich auch direkt an uns schreiben, nerdistyourhobby@gmail.com. Ihr könnt auf unserer Seite nerdistyourhobby.podigy.de kommentieren. Oder nerdistyourhobby.de sollte auch reichen. Mhm. Und dann erscheint euer Kommentar, sobald wir ihn freigeschaltet haben, direkt unter einer Folge. All das lesen wir natürlich. Ihr könnt uns auch rezensieren. Das ist hilfreich, wenn ihr das tut, bei etwa Apple Podcasts. Und 5-Sterne-Wertung, sehr wichtig. Damit kann man tatsächlich höher in den Podcast-Charts einsteigen und dann wird man mehr gesehen. Und das wollen wir gerne. Also,
denn wenn man mehr gesehen wird, wird man auch mehr gehört.
Genau, also gerne 5 Sterne machen könnt ihr mittlerweile auch bei Spotify. Also wenn ihr gerade Spotify hört, scrollt einfach hoch oben bei den Podcasts und haut 5 Sterne rein. Oder einfach weniger, aber haut auf 5, wenn euch das wirklich
ist. Nee, wir nehmen nur 5er.
Genau, wir nehmen prinzipiell helfen. Prinzipiell ist halt 5 das, was relevant ist. Und ja, das schiebt uns dann weiter nach oben. Und die Anzahl Bewertung ist auf jeden Fall auch wichtig. Und natürlich, es ist hilfreich, wenn ihr über den Podcast erzählt und das euren Klicken weiter verratet, damit die wissen, was sie hier hören können. Und auch darum bitten wir euch. Und wir gehen da halt auch gerne mit Beispiel voran und nennen andere Medien und empfehlen, sie zu hören. Diesmal gibt es ein paar Shoutouts. 2, weil ich dabei war. Also ich war zu Gast bei Masters of Dice, bei der D&D-Martini, das ist eine Serie von einem YouTube-Kanal, D&D-Focus, wie man raushört. War eine Runde über Diversity und Inklusion im Rollenspiel. Das ist auf jeden Fall was ihr in den Shownotes findet und hören könnt, aber auch der ganze Kanal ist den Blick wert. Und dann hat 4 Helden und ein Schelm ein Projekt gerade, nämlich ein Buch zum 25. Todestag von Ulrich Kiesow, einem der Erfinder von Das Schwarze Auge. Und ich habe da auch einen Text beigetragen zu queeren Inhalten in frühen DSA-Werken, halt speziell denen von Kiesow, der ja, sich in dem Buch finden lässt und insgesamt sicherlich lesenswert, wenn ihr an DSA-Historie interessiert seid.
Titel ist übrigens Als das Rad zerbrach.
Genau, auch das findet ihr in den Shownotes. Und natürlich, System Matters haben als Podcast angefangen und sind noch immer hörenswert, auch wenn wir sie mittlerweile fast mehr als Verlag kennt. Und natürlich streamen sie auch auf Twitch und dergleichen. Und all das wollen wir hier auch nochmal rundheraus empfehlen.
Ganz genau. Wir sind auf jeden Fall auch gerne Teilnehmende von Projekten von System Matters. Als Hörende, als Zuschauende, als Lesende viel.
Ja, du und auch als
ich auch als Mitarbeitende zum Teil. Aber ja, da definitiv eine Empfehlung. Zumindest die Projekte, an denen ich mitgearbeitet habe natürlich, also die anderen. Ich glaube, da sollte man vielleicht lieber nach Geschmack aussuchen. Übrigens, nochmal Geschmackstest. Ja, ist Papier. Monster Hearts ist Papier.
Ja.
Ganz klar.
es war also kein Blut drauf.
Das ist kein echtes Blut, das ist Papier. In diesem Sinne, Nein heißt Nein, keine Macht in Drogen, bleib in der Schule und willkommen in deinem neuen Leben.